أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البقرة 221 bis 228. In denen Allah subhanahu wa ta'ala uns ein wenig über die Familie berichten wird. Und zwar über die Grundlage der Familie, nämlich die Ehe. Es geht noch um ein paar andere Dinge in diesen Ayat, die wir lesen werden, aber vor allem um die Ehe und für die Ummat al-Wasata, wie wir ja schon sagten, die ja als Vorbild für die anderen Menschen dient, weil sie ja zum Islam einlädt, also mit anderen Worten, zu der Lebensführung einlädt, die sie selber innehat, zu der Art und Weise einlädt, das Leben zu verbringen, wie sie selber es verbringt. Für diese Ummat al-Wasata ist es natürlich sehr wichtig, dass sie auch in dieser Hinsicht, also wie ihre Familien funktionieren, wie ihre Ehen sind, auch vorbildlich ist. Und zwar so, wie Allah subhanahu wa ta'ala es ihr geboten hat, nach den Gesetzen von Allah subhanahu wa ta'ala, nach den Empfehlungen von Allah subhanahu wa ta'ala, so die Familien auch sich in den Familien widerspiegelt, das, was Allah subhanahu wa ta'ala für uns sehen wollte. Die Familie ist die erste und Basiswurzel der ganzen Gesellschaft. Man kann auch sagen, die Zelle der gesamten Gesellschaft. So wie unser Körper aus vielen, vielen kleinen Zellen entsteht. Und wenn eine Zelle krank wäre, das gesamte Organ von Krankheit befallen werden würde. Genauso ist auch die Familie die Zelle der Gesellschaft, die kleinste Einheit der Gesellschaft. Und wenn sie kränkelt oder sogar kaputt geht, dann hat das natürlich eine Konsequenz, einen Einfluss auf die gesamte Gesellschaft. Und deswegen tut der Islam alles anhand von Gesetzen, anhand von Erziehung des Einzelnen, um diese kleinste Einheit der Gesellschaft vor allen Schäden zu schützen. Wie auch eine Gärtnerei zum Beispiel. Wie eine Gärtnerei eine gute und fruchtbare Umgebung für die Pflanzen und Früchte bieten soll. Genauso soll die Familie wie eine Gärtnerei eine optimale Umgebung für das Kind, welches ja dann Teil der gesamten Gesellschaft sein wird. Aus vielen Kindern entsteht dann die spätere Gesellschaft, die spätere Generation. Genauso soll die Familie für dieses Kind also oder für die Kinder eine Umgebung bieten, die für seine Erziehung und für sein Aufwachsen optimal sind. Und das geht natürlich nicht, wenn die Ehe, das Familienleben an sich von Chaos, von Unterdrückung, von anderen schlechten Dingen, die Allah subhanahu wa ta'ala uns verboten hat oder von denen er uns fernhalten will, bestimmt werden. Wir sehen auch, dass die Kindheit des Menschen im Gegensatz zu allen anderen Lebewesen am längsten ist. Also alle anderen Lebewesen werden schneller erwachsen, wenn ihr so wollt, schneller unabhängig. Aber die Kindheit des Menschen ist sehr lang im Gegensatz zu dem restlichen, zu der restlichen Schöpfung, zu den anderen Tieren. Also ist eine lange Zeit, in der dieser Mensch also alle möglichen Eindrücke, alle möglichen Richtungen entgegenwachsen kann. Und dafür braucht er natürlich eine Umgebung, die ihn den richtigen Weg vorlebt. Wir wissen, in Mekka war es hier so, die Lage der Muslime, dass sie in einer Gesellschaft mit den Muschrikin lebten. Und natürlich kam es auch oft vor, dass es in Ehen so weit kam, dass einer der Ehepartner zum Islam kam. Also den zu einem Folger von Muhammad sallallahu alaihi wasallam wurde und der andere Ehepartner nicht Muslim wurde. Und diese Ehen wurden dann auch bis nach der Auswanderung, einige Zeit bis nach der Auswanderung, so gelassen und wurden dann aber langsam und schließlich letztendlich, man sagt, im sechsten Jahr nach der Auswanderung aufgelöst, wenn nicht der eine Ehepartner bereit war, auch den Islam anzunehmen. Denn in so einer Ehe haben wir zwei Herzen, die beide in eine unterschiedliche Richtung schlagen. Der eine glaubt genau an das, was der andere für eine Lüge erklärt. Der eine versucht, dem zu gefallen, den der andere überhaupt nicht anerkennt. Also der eine versucht, Allah zu dienen, ihm zu gefallen, für seine Zufriedenheit zu leben. Und der andere hat ganz andere Interessen und diese Interessen spiegeln sich in seinem Leben, in seinem Alltag natürlich wieder. Und so eine Ehe bietet keine gesunde Basis, weder für den Iman, noch für Kinder, die in Iman oder in Rechtschaffenheit aufwachsen sollen. Und deswegen wurden dann solche Ehen, wie wir gleich auch lesen werden, von vornherein verboten oder sogar dann später aufgelöst. Denn eine Ehe soll ein festes Gefüge sein. Wir sehen, dass im Islam ja sogar die gesamte Gesellschaft eigentlich wie eine feste Mauer sein soll. Die Gläubigen sind einander wie eine Mauer, wie ein Mauerbau, sie unterstützen einander. Und wie ist dann die Ehegemeinschaft, die ja innerhalb dieser islamischen Gemeinschaft nochmal eine Extra-Gemeinschaft ist, eine Extra-Basis bildet, wie soll dann sie an vorbildlich sein, an Festigkeit, an Zusammenhalt und an natürlich am gleichen Strang ziehen? Wenn jeder in eine andere Richtung zieht, dann wie werden diese Kinder in diesem Haushalt aufwachsen und wie wird es dem Iman des jeweiligen Ehepartners gehen, der sich nicht bestätigt, nicht anerkannt fühlt an seinem Ehepartner. Und das zeigt uns auch, dass für eine islamische Ehe niemals nur die Triebe eine Basis sind. Also dass man die Triebe halt befriedigt werden, dadurch, dass man halt eine eheliche Gemeinschaft hat und deswegen hält man es weiter halt aus und ist auch ganz zufrieden. Nein, das ist auch ein Grund, ein Schutz vor dem Wandeln zum Schlechten hin. Man will sich schützen davor und deswegen soll man auch heiraten, aber das darf niemals der einzige oder der vordergründige Grund sein, sondern eine Ehe soll, wie gesagt, ein Gefüge sein, in dem der Iman und auch die Kinder gedeihen können, geschützt sind und der Hang zum Sündhaften oder der Hang zum Unglauben unterbunden wird. Und zwar sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Surat al-Baqarah, وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ. Und heiratet nicht die Götzendienerinnen, also diejenigen, die Allah einen Teilhaber beisetzen, حَتَّى يُؤْمِنْ, bis dass sie glauben, bis dass diese Frauen Gläubige werden. Bis dass diese Frauen Gläubige werden. Hier wird das Wort Tankihu benutzt, An-Nikah, und dieses Wort wird jetzt in den nächsten paar Ayat einige Male vorkommen, oder das Phänomen Nikah wird einige Male besprochen werden. Wir wollen kurz erklären, was es mit diesem Nikah auf sich hat. Nikah heißt wörtlich das Zusammenkommen. Damit ist der eheliche Verkehr gemeint, also Jima'. In der islamischen Definition, also in der Terminologie des Islam, heißt es ein Vertrag, also der Ehevertrag, durch dessen Ergebnis der Mann und die Frau füreinander erlaubt werden, füreinander halal werden, dessen Zeuge Allah und die Menschen sind. Also solch ein Vertrag, durch dessen Ergebnis Mann und Frau füreinander halal werden. Rasulullah s.a.w. sagte in einem Hadith, O ihr jungen Leute, wer von euch vermag zu heiraten, der sollte dies tun, denn es hilft, den Blick zu senken und schützt die Scham. Ja, wie wir eben schon sagten, das ein Grund der Ehe ist natürlich auch, dass man sich vor dem Unerlaubten, vor dem Verbotenen schützen kann, nämlich wie hier die Blicke zu beschützen und die Scham. Und hier empfiehlt Rasulullah den jungen Leuten, wenn sie es denn vermögen. Das heißt, eine Ehe ist auch nicht unter allen Umständen auf jeden Fall zu erzwingen, sondern es gibt Bedingungen, die erfüllt werden müssen, die wir gleich auch noch besprechen werden, die Rasulullah hier in diesem Hadith nur angedeutet hat, indem er sagt, wer es vermag, wer kann. Dieses Können ist natürlich definiert im Islam. Wer nicht kann, da gibt es ein anderes Hadith darüber, der soll dann fasten. Also auch nicht unter allen Umständen auf jeden Fall heiraten, egal was kommt, sondern manche Umstände, die es halt nicht erlauben, und das kann ja in einer Gesellschaft natürlich öfters passieren oder innerhalb eines Lebens, dass es Phasen gibt, wo man nicht in der Lage ist, sei es finanziell, sei es gesundheitlich, sei es wegen dem Alter, sei es wegen der Unfähigkeit, eine Ehe oder eine Familie die Verantwortung dafür zu übernehmen, was auch immer, dass man sich nicht für befähigt dafür hält oder nicht vermag, dann soll man ein anderes Mittel ergreifen, nämlich das Fasten. Und das Fasten hält dann auch diese Blicke oder die Triebhaftigkeit dann ein wenig unter Kontrolle. Der Nikah, also der Ehevertrag oder die Eheschließung, ist im Islam angesehen nicht nur als Zeitvertreib oder als Spiel, also man heiratet mal und dann kann man sich ja auch wieder scheiden lassen, ist ja alles kein Problem, so wie wir das ein wenig in den westlichen Gesellschaften vielleicht beobachten können, sondern im Islam ist das ein fester Bund, der vor allem vor Haram schützen soll, wie wir eben schon gehört haben. Dann soll er auch dem Zwecke dienen, das werden wir gleich in den Ayat auch noch bestätigt finden, dass er die Menschheit erhalten soll, also auch den Zweck der Familiengründung, also Kinder auf die Welt zu setzen. Ein Mitgrund für die Eheschließung. Dann natürlich die menschlichen, natürlichen Bedürfnisse von Menschen, der ja ein Gesellschaftswesen ist, diese Bedürfnisse zu erfüllen, wie das Bedürfnis nach Familie, nach Geborgenheit, nach Rückhalt in der Gesellschaft, dass man nicht alleine in der Gesellschaft steht, all diese natürlichen Bedürfnisse nach Zweisamkeit, nach einem Gesprächspartner, all diese Dinge, die jeder Mensch, wenn er denn gesunde Fitra hat, in ihm sind, diese Bedürfnisse zu erfüllen. Dann auch die Erziehung der Menschen, also der eigenen Kinder in diesem Fall, mit Kooperation. Also natürlich gibt es ja heutzutage auch aller möglichen Mittelchen, wie man als Alleinerziehender auch schwanger werden kann oder sich ein Kind verschaffen kann, muss man leider so sagen. Aber das ist nicht, wenn man an die Kinder jetzt denkt, ist es nicht in ihrem Sinne und vielleicht sogar ein wenig egoistisch, dass man nur an sein eigenes Glück in diesem Moment denkt und dabei ganz vergisst, dass für ein Kind ein Verlust ist oder ein Mangel in seinem Recht ist, dass ihm einer von den beiden Elternteilen vorenthalten wird. Wenn das natürlich geschieht und zum Beispiel durch Tod oder durch Scheidung oder andere Gründe, dann ist natürlich etwas anderes. Aber dass man von vornherein schon dem Kind vorenthält, ihm eine Familie zu bieten, dass man ihm dieses Recht einfach nimmt, das ist natürlich etwas, was dem Kind, und dafür gibt es viele Beweise und viele Erfahrungen, dass diesen Kindern geschadet wird. Ja, diese Kinder leiden darunter. Diese Kinder können nicht so aufwachsen, wie andere Kinder in einer gesunden Umgebung es geboten wird. Und für die gesamte Gesellschaft ist das im Nachhinein dann doch eher schädlich als nützlich. Dann natürlich auch, wie im Koran in verschiedenen Ayat steht, spielt auch Liebe und Barmherzigkeit innerhalb der Ehe eine große Rolle. Also mit Liebe und Barmherzigkeit die Rechte voneinander wahren, zu bewahren, zu erhalten, dem anderen Liebe und Barmherzigkeit zu schenken, selber diese Sachen auch zu erfahren und somit natürlich auch ein besserer Mensch oder auch ein produktiverer Mensch zu werden. All diese Nutzen, die damit zu tun haben, die sich daraus ergeben und viele, viele mehr natürlich, das können wir jetzt nicht alles hier besprechen, sind im Sinne der Eheschließung im Islam. Die Eheschließung, also Nikah, im Islam hat einige Grundsäulen oder Arkan, ohne die ein Ehevertrag nicht gültig wäre. Also man kann nicht einfach, je nach Gutdünken, einfach ein Zettelchen schreiben, hier, das ist der Ehevertrag, unterschreib mal und fertig. Und Allah sieht uns ja, deswegen müsste das jetzt gültig sein. Das kann nicht jeder nach seinem Gutdünken machen. Es gibt nach der Sunna ein vorgelebtes Muster, dem wir auch zu folgen haben. Und bestimmte Dinge in diesem Vorbild sind so eine Bedingung, dass wenn es die nicht gibt, der ganze Ehevertrag in sich zusammenfällt, sprich ungültig ist. Der erste oder die erste Säule, Arkan, ist ein Wali. Also die männliche Verwandtschaft des Mädchens. Und unter denen erst der Nächste, dann der danach der Nächste, etc. etc. Also zum Beispiel, im Normalfall ist es der Vater. Gut, sie hat keinen Vater, dann meinetwegen der Onkel oder Bruder oder irgendeiner ihrer männlichen Verwandten, die Rolle ihres Wali übernehmen können. Wali, kann man auch sagen, ist ihr Vertreter oder ihr, wörtlich heißt das ja Schutzfreund, oder der für sie diesen Ehevertrag, also sie das Mädchen in die Ehe gibt, für sie diesen Vertrag schließt. Unter Umständen kann anstelle des Wali, falls zum Beispiel das Mädchen völlig alleine ist, keine Verwandtschaft hat oder vielleicht auch nur Ungläubige in ihrer Familie sind oder ähnliche Fälle, kann es auch einen Wasi geben, das ist derjenige, dem die Verantwortung gegeben wird. In einem Hadith heißt es zum Beispiel, dass wenn keiner da ist, für das Mädchen, für die Frau, für die kein Wali da ist, dann ist der Sultan ihr Wali, also der aktuelle Herrscher vor Ort oder der Regierungsvertreter, wenn ihr so wollt, von der islamischen Regierung, der muslimische Bürgermeister, wenn ihr so wollt, also der Sultan, vielleicht in unserer Zeit, Allahu Alam, vielleicht auch ein Imam von einer Moschee, dem man halt die Verantwortung gibt, der natürlich dann auch bestimmte Kriterien erfüllen muss. Das kann nicht irgendeiner von der Straße sein. Er muss ja die Schutzrolle des Mädchens übernehmen. Im einzelnen Fällen muss man dann natürlich die Gelehrten nachfragen, ob denn dieser und dieser Wali überhaupt gültig wäre. Und in diesen Dingen soll man nicht faul sein zu fragen, denn wie gesagt, wenn da eine Sache vielleicht falsch oder nicht richtig gehandhabt wird, dann kann es zu einer ungültigen Eheschließung kommen oder zu einer Eheschließung, die nicht ganz korrekt verlaufen ist. In einem Hadith heißt es, dass la nikaha illa bi waliyin, dass es gibt kein Nikah außer mit einem Wali. Ja, und der soll natürlich bei Verstand sein, er muss erwachsen sein, Muslim sein, der muss bestimmte Kriterien natürlich erfüllen. Und natürlich sollte der Wali nicht auch den Willen des Mädchens ignorieren. Das Mädchen wird um Erlaubnis gefragt. Walbikru tusta'dhan, das die Sahaba fragten, ja Rasulullah, aber die Jungfrau, die spricht ja nicht, also die Jungfrau wird um Erlaubnis gebeten, heißt es in einem Hadith. Und die Sahaba sagten den Einwand, ja, sie sagt ja nichts, weil die sich so geschämt haben. Und Rasulullah erklärte dann, dass ihre Erlaubnis ist, ihr Schweigen. Also wenn sie schweigt, nichts sagt, dann heißt das, sie ist einverstanden. Dann in einem Sahih-Hadith heißt es, dass die Frau, oder welche Frau auch immer, ohne die Erlaubnis ihres Wali heiratet, so ist ihr Nikah batil, 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 und das heißt so viel wie ungültig, ungültig, ungültig. Also wie gesagt, keine Kleinigkeit. Damit soll man nicht wie ein Spiel umgehen, dass man die Rolle des Wali irgendjemandem zuspricht oder den eigenen Vater überhaupt gar nicht einbezieht, weil er ja gerade nicht da ist oder gerade war er im Urlaub oder ähnliche Sachen. Da muss man schon wirklich vorsichtig sein und aufpassen, dass man nicht etwas falsch macht. Am besten halt Rücksprache mit einem Gelehrten halten, damit man auf Nummer sicher gehen kann. Dann die zweite Säule, zweite Bedingung für ein Nikah ist, dass man mindestens zwei Zeugen hat. Und die müssen Muslim, Adil sein, die müssen gerecht sein, Muslim sein. In Surah At-Talaq steht, washhidu dhawai adilin minkum. Und nehmt als Zeugen zwei, die von Gerechtigkeit sind, von euch, also Muslime sind, aus eurer Mitte sind. Und auch Adil, also die Eigenschaft von Gerechtigkeit bei ihnen anerkannt ist. Also mit anderen Worten, es gibt keine geheime Eheschließung im Islam, dass man sich als Mädchen und Jungen einfach irgendwo trifft und sagt, ja, Allah sieht uns ja und deswegen, oder hier ist ja der Imam und egal, wir sind halt alleine, das geht nicht. Es müssen mindestens zwei Zeugen da sein, die bezeugen, dass der Ehevertrag zwischen diesen Menschen geschlossen wurde. Dann müssen drittens, das nennt man Ijab und Qubul, also bestimmte Worte müssen gesprochen werden, die so ungefähr gehen müssen wie, ich gebe dir so und so, Name des Mädchens wird genannt, in die Ehe und der Mann muss dann antworten, ja, ich akzeptiere oder ich nehme diese Ehe, ich nehme dieses Mädchen in die Ehe. Solche ähnlichen Worte müssen gesprochen werden, also offizielle Einverständniserklärung von beiden Seiten quasi muss gegeben werden. Und dann viertens, und das ist auch eine sehr wichtige Säule des Islam, der islamischen Eheschließung, das Geben der Brautgabe oder Mahr, oder würden wir sagen, die Mahr festzusetzen und auch zu geben oder die Absicht zu haben, die auf jeden Fall zu geben, die ist eine Bedingung für Nikah. Darin kann man, oder ist, aus einem Hadith kann man entnehmen, dass das beliebt ist, dass man darin Tachfif macht, also eine Erleichterung macht, also nicht zu viel verlangt, zum Beispiel als Vater jetzt oder so. Aber es ist nichtsdestotrotz offen gelassen, wie viel man jetzt, da gibt es keine Zahl, wie viel man verlangen darf oder sollte. Mustahab ist, wie gesagt, dass man Tachfif macht, also nicht es dem anderen schwer macht, eine Summe vielleicht verlangt als Brautgabe, die vielleicht unmöglich ist oder sogar schwierig realistisch umzusetzen. Von Sunna in der Eheschließung ist es, Mahr zu erwähnen, also dass man auch sagt, ja, das und das wurde als Mahr festgesetzt, dann ein Essen zu geben, also dass der Mann als Zeichen seiner Heirat ein Walima gibt, also ein Essen für die Menschen veranstaltet, damit es auch öffentlich wird, damit alle wissen, aha, dieser Mensch ist jetzt verheiratet mit der und der. Dann auch ist es von Sunna oder es ist erlaubt, dass man die Trommel benutzt, also für die Frauen, dass sie jetzt zum Beispiel, wenn sie feiern möchten, dass sie auch für diese Feierlichkeit, ist ihnen die Erlaubnis gegeben, eine Trommel zu benutzen, auf der sie dann ein wenig vielleicht schlagen können, um ihre Freude kundzutun. Dann kann es auch eine Rede geben, das ist auch von Sunna, Khutbah tun Nikah, also eine Rede für diese Eheschließung, also eine Khutbah wird kleine gehalten, und das Gratulieren. Da gibt es auch eine Dua aus der Sunna, kann man, denke ich, in Hissul Muslim nachlesen, wenn man den Verheirateten gratuliert, ihnen eine Dua zu geben, Allah möge euch segnen, Allah möge euch beide segnen, so ähnlich geht diese Dua. In einem Hadith heißt es, dass der Unterschied zwischen Halal und Haram ist im Gebrauch des Daf und im Verkünden. Also Unterschied zwischen Halal, erlaubter rechtlicher Eheschließung und Haram, Freund, Freundin sein, ist worin ist im Gebrauch des Daf und im Verkünden, also dass man öffentlich macht, ja, wir sind jetzt verheiratet, wir laufen nicht nur so miteinander durch die Stadt oder so, sondern wir sind verheiratet und das haben wir öffentlich gemacht. Also man soll das, mit anderen Worten, ist Sunna, ist von der Sunna, dass man das öffentlich macht und dafür sich auch für eine Feier oder Walima sich dessen bedient. Die Auswahl des Ehepartners, die natürlich, bevor es überhaupt zu einer Eheschließung kommt, muss man natürlich erstmal einen Ehepartner auswählen oder aussuchen. In einem Sahih-Hadith heißt es, von Bukhari und Muslim, dass Tunkahul Mar'atu, die Frau wird geheiratet, li arba'in, für vier Gründe. Li maliha, wa li hasabiha, wa li jamaliha, wa li diniha. Für vier Gründe wird eine Frau geheiratet, wegen ihrem Besitz, weil sie reich ist oder viel hat, wa li hasabiha, oder wegen ihrer Herkunft. Also wegen ihrer, wo, aus welcher Familie sie stammt, zum Beispiel aus einer sehr guten Familie, deswegen will man da rein heiraten. Oder wegen ihrer Schönheit, walidiniha, und wegen ihrer Religion, wegen ihrer Art und Weise, Allah zu dienen. Fadfar bidatid din, so heirate die, die Religion hat. Also die Religiöse, die heiratet, taribat yadak, mögen deine Hände voll Staub werden. Das ist ein Ausdruck im Arabischen für, mögest du erfolgreich sein, mit anderen Worten. Das ja, dann mögest du Erfolg haben, wenn du eine heiratest, die, oder nach dieser Priorität heiratest, das, Hauptsache sie hat Religion, mit den anderen Dingen kann man auch hier und da vielleicht verzichten oder auf, oder vielleicht auch Dinge ertragen, wenn sie nicht da sind, wenn aber Hauptsache die Religion gegeben ist. In Sahih Muslim heißt es, dass Rasulullah s.a.w. sagte, Ad-Dunya Mata', dass das Leben dieser Welt oder diese Welt ist ein Zeitvertreib. Ja, Mata', eine Nutznießung. Und وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا, und die beste Nutznießung dieser Welt, الْمَرْأَةُ صَالِحَ, ist eine rechtschaffene Ehefrau. Also es ist keine Kleinigkeit, wer eine rechtschaffene Ehefrau und natürlich auch für die Frau einen rechtschaffenen Ehemann hat, der hat einer dieser der vorzüglichsten Versorgungen, Nutznießungen dieser Welt. Denn wenn das stimmt, dann werden auch viele andere Dinge in der Religion, die natürlich dann ein gutes Jenseits garantieren, werden automatisch auch stimmen. Und deswegen sagt Allah SWT also in dieser Aya, وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ, heiratet nicht, also es ist verboten, wen? Die Götzendienerinnen. Also wer wird hier angesprochen? Die Männer. Ihr Männer, heiratet nicht die Götzendienerinnen, bis dass sie glauben. Also was ist die Bedingung dann für überhaupt eine Eheschließung? Dass Iman vorhanden sein muss. Die Mehrheit der Gelehrten ist der Meinung, dass die Ahl-Kitab-Frauen, also die Frauen der Juden und Christinnen, eine Ausnahme bilden. Und sie nehmen als Beweis die Aya aus Surah Al-Ma'idah, wo es heißt, Surah Al-Ma'idah, wo es heißt, dass und die Muhsinat von denen, die das Buch gegeben wurde, also dass die halt erlaubt sind für den Mann. Die Frau, eine islamische oder eine muslimische Frau, kann keinen Ahl-Kitab-Mann heiraten, das ist ihr nicht erlaubt, aber ein muslimischer Mann kann nach Meinung der Jumhur-Gelehrten eine Frau der Ahl-Kitab heiraten, wenn sie gewisse Bedingungen erfüllt. Also sie darf nicht nur den Namen nach Christin sein, oder aber eigentlich bekennende Atheistin, wie es heute zum Beispiel oft passiert. Sie muss moralisch rein sein. Es gibt einige Kriterien, da muss man einen Gelehrten dann vielleicht nochmal nachfragen, von Fall zu Fall, dass ich möchte die und die heiraten, ist das überhaupt erlaubt? Am besten dann nochmal nachfragen. An sich ist die Mehrheit der Gelehrten dieser Meinung, aber es gibt Meinungen, da gibt es ein Wort von Ibn Umar, radiallahu an, das in Sahih al-Bukhari zitiert wird, wo er sagt, dass was ist denn größere Schirk, als dass sie sagt, nämlich die Christin sagt, Isa ist ihr Herr. Also er beinhaltete diese Ahl al-Kitab auch unter Mushrikat und sagte und mochte nicht, dass man sie heiratet. Genauso mochte Umar, radiallahu an, nicht, dass man die muslimischen Frauen vernachlässigte. In Ibn Kathir wird sogar ein Ereignis geschildert, wo er, Hudhaifa bin al-Yaman, der eine Jüdin geheiratet hatte, aufforderte, als Amir, also er war ja der Khalifa, aufforderte, sie zu scheiden. Und er wurde dann gefragt, das war warum und so, und er antwortete, und da steht in Ibn Kathir, er antwortete dann, dass ich fürchte, dass die muslimischen Frauen vernachlässigt werden. Ja, also er mochte das nicht, und da kann es natürlich verschiedene Meinungen geben. Hier ist auf jeden Fall eindeutig, heiratet nicht die Mushrikat-Frauen, also eine Götzendienerin zu heiraten, dem Namen her Götzendienerin. Also heute wäre zum Beispiel eine Buddhistin oder eine Atheistin auch, würde auch da reinfallen, oder eine Hindu-Frau oder ähnliches. Also jemand, der einer Religion folgt, die Schirk beinhaltet, ist haram zu heiraten für den Mann und für die Frau. In dieser Sache sind beide gleich, dürfen sie nicht so eine Ehe eingehen. Und bis das nämlich eine große Bedingung erfüllt wird, hatta yu'minna, bis dass sie glauben. Also der Iman macht sie dann sofort wieder, wie sagt man, edel. Also der Schirk hatte sie aus dieser Kategorie rausgeworfen. Man darf sie gar nicht, noch nicht mal heiraten. Aber der Iman macht sie dann sofort wieder zu einem, veredelt sie wieder, macht sie wieder, gibt ihr wieder diese Fähigkeit, dass man sie heiraten darf. Und das ist diese Größe von Iman. Und Allah sagt dann, wala amatun mu'minatun khayrun. Und eine Sklavin ist sicherlich, also eine gläubige Sklavin, eine gläubige unfreie Frau, ist sicherlich besser als eine gläubige Sklavin ist sicherlich besser als min mushrikatin walau a'jabatkum, als eine Götzendienerin, und selbst wenn sie euch gefällt. Also selbst wenn diese Götzendienerin euch wegen ihrer Herkunft, Bildung, Schönheit, was auch immer, was auch die Gründe sein können, warum sie einen gefällt. Selbst wenn sie euch sehr gefällt, Allah weiß es besser, eine gläubige, unfreie Frau ist auf jeden Fall besser. Warum? Was macht sie so viel besser als eine freie Frau, die ja, was ihre Bildung und Herkunft alles angeht, auf jeden Fall äußerlich gesehen besser ist als eine unfreie Frau? Eine unfreie Frau hat in meisten Fällen nicht Bildung, hat keine schöne und gute Erziehung hinter sich, weil sie als unfreie Frau aufgewachsen ist. Sie hat keine gute Familie hinter sich. Ja, und all diese Dinge, aber trotzdem ist sie besser als eine Mushrika. Warum? Weil sie Mu'minatun ist, weil sie Gläubige ist. Und hier veredelt also der Glaube, der Iman, sogar eine, was heißt sogar, also eine unfreie Frau, die man in normalen Umständen vielleicht nicht für eine Ehe auswählen würde, als freier Mann, weil man einfach von Erziehung und von vielen anderen Dingen her einfach verschieden ist. Und genauso werden dann die Frauen, wala tunkihul mushrikina, und verheiratet nicht. Hier sind die der Wali ist gemeint, angesprochen, von der Frau. Das gebt nicht, eure Töchter oder Schwestern, wer auch immer, gebt die Frau nicht in Heirat, verheiratet nicht die Frauen, al-Mushrikina, den Götzendienern. Also genauso für die Frauen gilt auch, sie sollen auch keine Götzendiener heiraten, hatta yu'minu, bis dass sie glauben. Auch bei ihnen soll diese Kriterium erstmal vor allem erfüllt sein, dass der Iman da ist. Ansonsten ist er kein Kandidat für eine Eheschließung, da Iman nicht vorhanden ist. So wichtig ist Iman, also. Und wir übersehen das oft einfach als Eigenschaft. Wir sagen, ja, der hat ja ein gutes Herz und guck mal, wie hübsch die ist. Oder trotzdem, der hat ja viel besseren Charakter. Oder reden wir uns um den, wie sagt man, um die eigentliche Sache herum. Aber wenn Iman nicht da ist, wenn eine Bekenntnis wenigstens zum Iman nicht da ist, kann es diese Zusammenkunft, darf es nicht geben. Und dieser Satz also, wala tunkihu, und verheiratet nicht, der beweist also auch nochmal, dass ein Wali für die Frau, ein Wali-Dasein notwendig ist. Weil hier steht nicht, ihr Frauen heiratet nicht, nein, sondern gebt die Frauen nicht in Ehe. Das heißt, eine Frau wird in die Ehe gegeben, sie wird verheiratet. Das hat nichts mit der Erlaubnis zu tun, natürlich muss sie es erlauben oder sollte sie es erlauben und natürlich muss sie einverstanden sein, das ist alles ein anderes Thema, aber nichtsdestotrotz braucht sie einen Wali. Warum? Weil sie ohne Wali, ohne Schutz ist. Ja, wir dürfen nie vergessen, dass die schwachen Glieder der Gesellschaft sind immer schon, und auch heute noch ist das so, die Frauen gewesen, weil sie einfach, was auch körperlich und auch gesellschaftlich, immer unterlegen sind. Ja, sie brauchen, in jeder Gesellschaft ist das so, ihr könnt euch jede Gesellschaft anschauen, sei es auch in der Vergangenheit, sei es auch heute, brauchen sie jemanden, der sie in der Gesellschaft falls es zu einer solchen Situation kommt, gegebenenfalls beschützen kann, für sie sprechen kann. Das heißt nicht, dass sie unmündig sind oder das heißt nicht, dass sie nicht für sich sprechen können. Aber ab einer gewissen Grenze, zum Beispiel wenn der Mann ein Schläger ist oder ein Alkoholiker, dann wie will die Frau sich zum Beispiel wehren? Oder wenn der Mann sie alleine irgendwo hat, die sind weggezogen von der Familie und da ist keiner, der für die Frau sprechen kann, dann kann sie noch so oft sagen, dass ja, ich habe ja Rechte, hallo, ich habe Rechte, aber dann, wenn der Mann nicht darauf hören will, weil er einfach körperlich überlegen ist und wenn er seinen schlechten Charakter freien Lauf lässt, dann wird es ihr nicht viel nützen. Sie wird jemanden brauchen, der für sie sprechen kann, der ihr Wali ist, ihr Schutzfreund, ihre Vertretung in diesem Fall übernehmen kann und diese Schwäche, körperliche Schwäche, gesellschaftliche Schwäche einfach ausgleichen kann. Ja, also auch selbst in den Gesellschaften, wo wirklich, also die Frauen sehr emanzipiert sind und sehr selbstständig sind, trotzdem gibt es Frauenhäuser. Also so viele Frauenhäuser. Es gibt Frauenparkplätze. Ja, warum? Also falls jemand nicht damit einverstanden ist mit diesem Satz, dass Frauen an sich das schwächere Geschlecht sind, dann soll er sich die Frage stellen, warum gibt es denn heute auch noch Frauenparkplätze? Ja, wir haben noch nie von Männerparkplätzen gehört. Warum gibt es Mutter und Kind, wie sagt man, extra Einkaufsecken? Ja, damit die, warum wird ihnen diese Erleichterung gegeben? Weil sie anscheinend eine Erleichterung bedürfen und das ist ja auch überhaupt kein Problem. Dann sollen sich die Frauen auch nicht unterlegen fühlen in jeder Hinsicht, aber in dieser Hinsicht sind sie, haben sie eine Qualität weniger, dafür haben sie andere Qualitäten mehr. Darüber werden wir auch noch inshallah im Koran genauer sprechen. Aber diese Qualität der körperlichen Überlegenheit fehlt der Frau. Und das ist ja auch gut so, sonst wäre ja eine Ehe vielleicht eher sogar ein Boxkampf anstatt eine eheliche Gemeinschaft, wenn beide völlig gleich wären, in jeder Hinsicht völlig gleich wären. Das ist ja auch, das macht sie ja auch zur Frau. Und nichtsdestotrotz braucht sie also einen Wali, der ihre Schutzfunktion übernimmt, der für sie stehen kann. Und natürlich gibt es auch andere Weisheiten und Allah möge uns sie alle lehren. Und verheiratet also nicht die Frauen, den Götzen dienen, hatta yu'minu, bis dass sie glauben, wala abdu mu'minun khayrun min mushrikin walau a'jabakum, und ja, sicherlich ist ein Sklave, der gläubig ist, besser als ein Mushrik, als ein Götzendiener, und selbst wenn er euch gefällt. Also kann ja sein, dass ein Mushrik wirklich, der hat so viel Geld und super Charakter und der hat ein Riesenauto oder was weiß ich, was für Gründe sein können, warum man jemanden zum Ehepartner wählen möchte. Selbst wenn er euch gefällt, ein Sklave, ein unfreier Mensch, der euch an Bildung oder an vielen anderen Dingen vielleicht unterlegen ist, weil er halt als unfreier Mensch aufgewachsen ist oder als unfreier Mensch nicht diese Möglichkeiten hatte, sich zu bilden oder Geld und Macht anzuhäufen. Trotzdem ist er besser. Warum? Weil er ein Mu'min ist, weil er ein Gläubiger ist. Und warum? Warum ist das so? Warum sind die so viel besser? Und warum sind die Mushrikin so gefährlich? Warum darf man die auf keinen Fall heiraten? Ulaika yad'una ila an-nar. Die Mushrikin, jene rufen zum Feuer. Sie laden zum Feuer ein. Wodurch? Durch ihren Zustand. Durch ihren Zustand, sich im Schirk zu befinden. Durch ihre Rede über Schirk. Durch ihre Taten, dass sie nämlich Mushrikin sind, dass sie das praktizieren, den Schirk praktizieren. Durch all das, durch ihre Rede, ihren Zustand, durch ihre Taten, rufen sie, laden sie ein zum Feuer. Denn ihr Praktizieren ist ja ein Beweis, dass sie daran glauben, dass sie das für das Bessere halten. Hätten sie den Islam für das Bessere gehalten, dann hätten sie doch den Islam angenommen. Nein, sie verbleiben beim Schirk. Das heißt, sie rufen zum Feuer. Und Schirk ist etwas so Gefährliches. Wir wissen als Muslime, dass wenn ein Körnchen von Schirk sich in unsere Absicht, in unsere Herzen einschmuggelt, dann ist das gesamte Gebäude vom Islam in Gefahr. Die gesamten Taten werden nicht akzeptiert. Die Taten, in denen sich Schirk befindet, sind vor Allah unakzeptabel, die werden von Allah abgewiesen, weil sich nämlich diese große Unreinheit dort reingemischt hat. Ja, genauso wie wenn ihr riesen gesundes Essen kocht, alles erste Ware und dann mischt ihr ein Tröpfchen Gift rein. Könnt ihr auch sagen, ja, aber die Mehrheit ist ja gesund und ist ja gesundes Essen. Ja, aber dieses Gift hat das gesamte Essen jetzt wertlos gemacht oder sogar schädlich gemacht. Genauso ist es mit Schirk. Schirk gehört zu den schlechten Taten, die sowas von giftig sind, dass sie das gesamte, egal wie viel das ist, das gesamte Gute und Wertvolle vergiften, unnütz machen. Und deswegen muss sich vor diesem Schirk in jeder Hinsicht beschützt werden. Und dagegen, wozu ruft Allah subhanahu wa ta'ala? Wallahu yad'u, und Allah lädt ein, er ruft, ila al-jannati wal-maghfirati bi-idni. Er lädt ein zum Paradies und zu der Vergebung mit seiner Erlaubnis. Wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Und er macht seine Verse, seine Zeichen für die Menschen klar, auf dass sie bedenken mögen, auf dass sie sich erinnern mögen. Also Allah hat das jetzt alles klar gemacht, seine Befehle, seine Gebote in dieser Hinsicht, auf das wir uns erinnern mögen, auf das wir gedenken mögen. Also, welcher Weg ist besser? Allah ruft zum Paradies und zur Vergebung, und diese andere Lebensform, diese andere Lebensgemeinschaft, wozu würde die rufen? Wozu würde die einladen? Was würde immer leichter fallen und was würde immer angenehmer erscheinen, wenn man mit einem Muschrik eventuell leben würde? Der Schirk. Und vor dieser großen Gefahr will Allah uns warnen und die Kinder in so einer Ehe auch beschützen, dass sie in so einer Umgebung aufwachsen. Ja, und wir haben ja schon die Ayah gelesen, dass وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ, und diejenigen, die gläubig sind, sind am stärksten in der Liebe zu Allah. Und wenn die Liebe zu Allah wirklich stark ist, dann wie kann man mit jemandem vielleicht sogar auch nur befreundet sein, der das, was du am meisten liebst, verleugnet? Ja, wie zum Beispiel jetzt, wenn wir Kinder haben, dann gibt es ja manchmal so Tanten, die wirklich gemein sind zu unseren Kindern und immer ständig kritisieren. Ne? Da gibt es ja solche älteren aus der Verwandtschaft manchmal auch. Und das muss man natürlich ertragen. Aber jede Mutter muss zugeben, dass sie diese Person dann nicht mehr so gerne mag wie vorher, weil die mag meine Kinder nicht. Ja, oder die lässt meine Kinder nicht, behandelt die nicht so, wie ich es gerne möchte. Und das allein führt schon dazu, dass man diese Person dann weniger mag. Und wie ist es dann mit der Behauptung, ich liebe Allah, ich richte mein gesamtes Leben nach seiner Zufriedenheit, aber ich liebe auch diese Person, die Allah nämlich verleugnet. Oder die Allah sogar etwas, das Schlimmste macht, was man, den größten Willen macht mit Allah subhanahu wa ta'ala, nämlich ihm etwas beizugesellen. Ja, also dann ist diese Behauptung ist dann schon nicht ganz wahr, ist schon ein bisschen zweifelhaft, dass man Allah liebt, wenn man mit so einer Person auskommen kann, oder wenn man das ertragen kann, dass so mit Allah subhanahu wa ta'ala umgegangen wird. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيطِ. Wieder eine Frage. Sie fragen dich nach der Monatsblutung, nach der Periode. Wieder eine Frage, und wieder eine Frage aus Taqwa und Vorsicht. Ich habe ja schon gesagt, dass die Sahaba jetzt einige Fragen schon zu Propheten sallallahu alaihi wa sallam gestellt hatten, um besser praktizieren zu können, um nichts falsch zu machen, Allah subhanahu wa ta'ala nicht zu erzürnen. In einem Sahih-Hadith heißt es, dass Anas radiallahu anhu berichtet, dass in Medina war es so, wir hatten ja schon gesagt, dass in Medina auch Juden lebten, und die Muslime hielten am Anfang natürlich die Juden für Ahl al-Kitab, und das Buch war ja immerhin schon einmal eine Offenbarung von Allah subhanahu wa ta'ala gewesen, und gemäß dieser Offenbarung von Allah war die Tradition von den Juden natürlich erst einmal von Gott gegeben. Ja, man wusste ja nicht von vornherein, aha, das ist eine Erneuerung und das ist der ursprüngliche Befehl von Allah. Und sie sahen also bei den Juden, Anas radiallahu anhu sagt, dass wir sahen bei den Juden, dass wenn ihre Frauen ihre Monatsblutung hatten, dass sie keinen Verkehr mit ihnen pflegten und auch nicht in den Häusern mit ihnen lebten. So ungefähr heißt es. Und deswegen fragten die Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam dann, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sie fragten über die Monatsblutung. Also mit anderen Worten, ist das, was wir bei den Juden sehen, okay? Ist das zu viel? Oder ist das, wie wir das machen, zu wenig? Also was ist das Richtige? Wie können wir richtig umgehen mit den Frauen oder mit diesem Phänomen von der Monatsblutung? Denn sie sahen, wie gesagt, die Juden, und das ist ein Gesetz bei den Juden, das bestätigt, dass sie, wenn die Frau ihre Monatsblutung hat, noch nicht mal im Haus lassen. Also es gibt dann extra wahrscheinlich im Vorhof oder weiß nicht, extra Häuser unweit des eigenen Hauses, wo diese Frauen sich dann versammeln und dort bleiben müssen, weil diese Frau darf nicht kochen in diesem Haus. Sie darf auch nicht dort sitzen, wo der Mann sitzt. Und viele Sachen sind ihr verboten, weil sie komplett als unrein gilt, weil sie nämlich jetzt ihre Monatsblutung hat. So war das bei den Juden. Dagegen sehen wir dann bei den Christen, ist genau das andere Extrem. Dort ist die Frau genauso zu behandeln, wie auch wenn sie nicht ihre Monatsblutung hat. Also es macht überhaupt gar keinen Unterschied. Sie kann auch in die Kirche und sie wird auch gibt auch, was den ehelichen Verkehr angeht, keinerlei Bestimmungen. Die sind quasi, hier haben wir dann in den Juden und Christen zwei Extreme. Und die Sahaba fragen also, yas'alunaka anil mahid, was ist jetzt das richtige Verhalten mit diesem Phänomen? Al-Mahid ist wörtlich der Ort, von wo die Blutung kommt. Aber in diesem Kontext heißt es auch die Periode selbst, die Monatsblutung selbst. Wörtlich kommt es von dem Wort Haut, kennt ihr auch das Wort. Haut heißt ja Becken. Und das kommt von dem Wort fließen. Also dort, wo Wasser fließt, in diesem Fall, im Becken fließt der Wasser. Und in diesem Fall ist hier das Blut, welche nach der Pubertät, also vor der Pubertät hat die Frau das nicht, welche nach der Pubertät in bestimmten Zeiten, also regelmäßig in meisten Fällen, bei der Frau vorkommt. Und der Ort, woher das kommt, ist die Gebärmutter. Allah subhanahu wa ta'ala gibt dann seine Bayan, also erklärt dann darüber, Qul, sprich, also erklärt den Gefährten des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, es ist ein Leiden. Diese Monatsblutung ist ein Leiden. Es ist nicht ein Zustand, der als normal bezeichnet werden kann. Es ist ein Zustand, den wir hier Leiden nennen. Allah subhanahu wa ta'ala nennt diesen Zustand Leiden. Und es ist wirklich so, dass mittlerweile, und die Forschung geht natürlich weiter in dieser Hinsicht, mittlerweile wurden 150 Symptome festgestellt, die psychischer und physischer Natur, die mit der Monatsblutung einhergehen können. Also bei vielen, vielen Frauen wurden Tests gemacht und was bei vielen Frauen vorkam, also was man dann als Symptom werten kann, das waren 150 von Kopfschmerzen bis Lustlosigkeit, bis sogar Depressionen, bis Rückenschmerzen, Bauchschmerzen etc. 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 Alles Dinge, die mit der Monatsblutung einhergehen können. Und wie Allah schon sagt, قُلْ هُوَ أَذَى, sprich, es ist ein Leiden. فَأَتَزِلُ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيدِ, so was sollt ihr tun, was ist das korrekte Benehmen? Haltet euch fern von den Frauen in oder während der Monatsblutung. Und mit diesem Fa'atazilu, haltet euch fern, ist natürlich nicht das Fernbleiben gemeint, wie die Juden fernblieben von ihren Frauen. Das sehen wir an der Sunna. Das Fernbleiben hier ist der eheliche Verkehr an sich. In Sahih Muslim heißt es, dass Rasulullah sagte, über dieses, also Fa'atazilu, er sagte, Isna'u kulla shay'in illa nikaha, tut alles, in anderen Worten, ihr könnt alles tun, außer den ehelichen Verkehr an sich. Und in anderen Hadithen, auch Sahih, erfahren wir, in Bukhari zum Beispiel steht das, dass Rasulullah, wenn er wünschte, mit einer seiner Frauen intim zu werden, und sie hatte ihre Periode, dann gebot er ihr, einen Izar, also ihren Unterkörper zu bedecken, wenn er Kontakt wünschte. Ja, also das ist dieses Fa'atazilu, haltet euch fern, yani macht den, lasst den ehelichen Verkehr für diese Periode, für diese Zeit, bis nämlich wann? Fa'atazilu nisa'a fil mahid, وَلَا تَقَرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ, und nähert euch nicht ihnen, wieder, damit ist nicht das Nähern an sich gemeint, sondern, wie wir aus der Sunna klar und deutlich sehen, damit ist der eheliche Verkehr an sich gemeint, حَتَّى يَطْهُرْنَ, bis dass sie rein sind. يَطْهُرْنَ, bis dass sie rein sind, nämlich, bis dass die Blutung stoppt. Und wie kann die Frau das erfahren, dass die Blutung gestoppt hat? Bis dass sie weiß sieht. Also die Farbe des Blutes ist natürlich rot, wie wir alle wissen. Und die Frau soll dann prüfen, und die meisten Frauen kennen auch ihre regelmäßige Zeit. Die eine hat 4 Tage, die andere 5, die andere vielleicht 7 Tage. Sie soll sich dann prüfen, ob das Blut gestoppt hat, also nicht mehr kommt. Und das kann sie prüfen mit einem Stoff oder mit Papier. Wenn sie weiß sieht, also wenn keine Spuren mehr von Blut zu sehen sind, dann ist die Blutung vorbei. Sie kann jetzt Russel machen, die kann jetzt die große Waschung vornehmen, und das ist dann mit den nächsten Worten gemeint, فَإِذَا تَطَهَرْنَا فَأْتُهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ. Und wenn sie sich dann gereinigt haben, ihr seht hier den Unterschied zwischen den zwei Wörtern, dieselbe Wortwurzel, duhur, Reinheit, aber die eine Wortform ist يَطْهُرْنَا, bis sie rein sind, bis die Frauen rein sind, damit ist die das Abklingen der Blutung gemeint, فَإِذَا تَطَهَرْنَا, und da sehen wir ein kleines Ta vor der Wortwurzel طُهُر, تَطَهَرْنَا, und damit ist gemeint, bis sie sich gereinigt haben, also bis sie sich gewaschen haben. Also das eine ist quasi innerlich, Die Blutung stoppt und das eine ist dann äußerliche Reinigung, bis sie sich gereinigt haben, bis sie sich gewaschen haben, also entweder Russel oder, falls es kein Wasser gibt, Tayammum gemacht haben. Und wenn sie sich dann gereinigt haben, ein Bad genommen haben, wie nach Sunna geboten wird, also der gesamte Körper von Wasser bedeckt wird, mit der Absicht, für Allah ein Russel vorzunehmen, فَأَتُهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهِ, dann kommt zu ihnen, und mit diesem Kommen ist wieder der eheliche Verkehr gemeint, von wo Allah es euch geboten hat. Und das ist hier kein Befehl, ihr müsst, sobald sie sich gereinigt haben, müsst ihr dann wieder ehelichen Verkehr pflegen, hiermit ist eine Erlaubnis gewährt. Dann könnt ihr wieder zu ihnen kommen, ihr könnt dann wieder ehelichen Verkehr pflegen, aber von wo Allah euch geboten hat, إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين, wahrlich Allah liebt die Reumütigen, die immer wieder reumütig zurückkehren zu Allah, ويحب المتطهرين, und Allah liebt die sich ständig reinhaltenden, متطهرين, die sich reinhaltenden. Jemand kam, Abu Ja'far bin Jarir, sagt, dass Masruq ging zu Aisha radiallahu an und sagte Salam, und Aisha gab ihm Salam zurück, und er sagte dann, ich möchte dich etwas fragen, aber ich bin schüchtern oder ich schäme mich. Und sie sagte, ich bin deine Mutter und du bist mein Sohn, also ich bin wie deine Mutter, du bist wie mein Sohn, mit anderen Worten, du kannst mich fragen. Und er sagte dann, dass was kann der Mann von seiner Frau, was kann er mit seiner Frau genießen, wenn sie ihre Periode hat. Und sie sagte, alles außer die Scham selbst. Also wie wir eben in dem Hadith schon lernten, dass es von Ali ibn al-Tabari, die wird bei Ibn Kathir zitiert, wie wir in dem Sahida-Hadith aber eben schon erfuhren, das tut alles außer den ehelichen Verkehr selber, das wir hier nochmal erklärt haben. Dann auch, dass aus der Sunna auch ersichtlich ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam ansonsten völlig normal mit seinen Frauen umging, also auch nicht aus dem Haus verbannte oder ähnliche Dinge. In Sahih al-Bukhari steht, dass Aisha radiallahu anha sagt, während ich meine Periode hatte, pflegte ich, von einem Stück Fleisch zu essen und es dann zu dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zu geben, der es an derselben Stelle essen würde, von wo ich gegessen hatte. Ich pflegte einen Schluck zu trinken und würde dann das Gefäß dem Propheten sallallahu alaihi wasallam geben, der seinen Mund an die Stelle tat, wo ich auch meinen Mund hatte. Also äußerlich Unreinheit, dieses Phänomen gab es nicht. Sie hatte natürlich ihre Periode, das hieß aber nicht, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sie irgendwie anders behandelt hätte in dieser Hinsicht als sonst. Genauso eine andere Überlieferung in Aisha radiallahu anha sagt, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fragte mich, ob ich sein Haar waschen könne, während ich meine Tage hatte. Er würde seinen Kopf auf meinen Schoß legen und würde Koran rezitieren, während ich auch meine Tage hatte. Das ist eine Überlieferung in Fath al-Bari, die dort aufgeführt wird. Also alles Dinge, die uns zeigen, dass mit diesen Worten hier, haltet euch fern von den Frauen in der Menstruation, nähert euch ihnen nicht, dass damit nur der eheliche Verkehr gemeint ist und ansonsten, wie wir an der Sunna des Propheten beobachten können, alles völlig normal gehandhabt wird, dass es keine Ausnahmesituation wird, nur weil die Frau ihre Periode hat, wie wir es bei den Juden beobachten können. Also, was löst dann die Periode dann aus? Einige andere Dinge. Das Fasten, das alles aus Hadithen. Das kennt ihr das meiste bestimmt schon. Trotzdem werden wir es hier kurz erwähnen. Das Fasten ist erlassen, muss aber nachgeholt werden. Also wenn im Ramadan so etwas passiert, dann kann man das Fasten, soll man das Fasten, muss man das Fasten unterlassen, weil man seine Periode hat. Aber es muss eine Qadha, also muss nachgeholt werden. Das Gebet ist erlassen, es muss nicht nachgeholt werden und man darf auch keinen Tawaf machen. Also falls jemand Hajj oder Umrah macht, dann soll er auch keinen Tawaf machen, solange er seine Periode hat. Der Koran soll nicht berührt werden. Auswendig kann man rezitieren. Besonders die Schutzsuren etc. darf man rezitieren. Und auch für Lehrzwecke darf man auch Koran lesen. Jetzt zum Beispiel auf dem Computer ist gar kein Problem, kann man auf dem Computer lesen. Oder auch kann man, wenn man zwischen sich und dem Koran etwas hat, also nicht den Text selber berührt, dann kann man auch Koran lesen, wenn es denn für Lehrzwecke oder ähnliches ist. Und wenn sie dann sich gereinigt haben, wie wir schon sagten, wenn sie dann Ghusl gemacht hat, die also die große Waschung vorgenommen haben, die Frauen, nach der Periode, und dann also wieder beten können und wieder fasten können, also wieder im Nicht-Periode-Zustand sind, dann kommt zu ihnen, also pflegt wieder ehelichen Verkehr mit ihnen, dann ist euch wieder erlaubt, min haythu amarakumullah, von wo Allah euch geboten hat. Was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, dass für eine islamische Ehe, der eheliche Verkehr, darf nur, es darf kein Analverkehr vorgenommen werden. Ja, wie Ibn Abbas radiallahu anhu auch sagt, in Ibn Kathir wird das zitiert, dass er sagte, ja, dass Ibn Abbas, Mujahid und andere Gelehrte haben gesagt, dass mit dieser Ayah, min haythu amarakumullah, der Analsex verboten wird. Und es wird auch gesagt, das ist jetzt nicht Ibn Kathir, Jazari zitiert das, es wird gesagt, sagt er, dass dieser Analverkehr, selbst wenn es mit der eigenen Frau gemacht wird, wird genannt der kleine Liwapa. Also so kleine Homosexualität, wenn man so möchte, weil das einfach eine Tat von dem Volke Luts ist, die sich ja der Homosexualität schuldig gemacht hatten. Also das ist verboten. Ansonsten ist der eheliche Verkehr in jeder Hinsicht erlaubt, außerhalb dieser bestimmten Art und Weise den ehelichen Verkehr vorzunehmen, der verboten ist. Und nicht nur verboten, sondern in Hadithen heißt es, und es gibt viele Hadithe, die darüber auch Warnungen aussprechen oder es auch verurteilen. In einem Hadith heißt es zum Beispiel, wer zu seiner Frau von ihrem Rücken kommt, und damit ist der Analverkehr gemeint, am Tag der Auferstehung wird Allah subhanahu wa ta'ala ihn nicht ansehen. Und natürlich sind das alles, wie Rasulullah über ihn wird auch gesagt, er war schamhafter als eine Jungfrau in ihrem Gemach. Nichtsdestotrotz sprach er über diese Dinge, weil wenn diese Dinge nicht geklärt werden, dann werden die Menschen sich aufgrund von Schamhaftigkeit natürlich dieser Dinge schuldig machen und vielleicht Jahre über Jahre Sünden praktizieren und in Sündhaftigkeit verweilen, nur weil sie diese Dinge nie richtig gelernt haben. Und besonders für Frauen ist auch wichtig, auch wenn sie heiraten wollen oder auch verheiratet sind, dass sie über Haram und Halal klare Definitionen haben, damit sie sich vor Haram schützen können und nur die Halal-Dinge praktizieren und auch mit sich geschehen lassen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt dann also, dass wahrlich Allah liebt, inna Allaha, Allah liebt die Reumütigen und er liebt die sich reinhaltenden oder die sich reinigenden. Und Allah liebt also diese zwei Eigenschaften. Diese Dua macht man ja auch, Allahumma ja'alni min al-Tawwabin wa ja'alni min al-Mutatahirin. Diese Dua macht man ja auch nach dem Wudu, oder ist Sunnah nach dem Wudu zu machen. Könnt ihr in Hisl Muslim auch nochmal nachlesen. Gibt es eine Dua, wo auch diese zwei Eigenschaften von Allah erbeten werden, weil Allah sie also, wie gesagt, liebt. Allah liebt diese Eigenschaften, dass man Tauba macht. Also wenn auch in dieser Hinsicht, was den ehelichen Verkehr angeht, vielleicht ein Fehler, eine Sünde vorgekommen ist und man macht Tauba, Allah liebt, dass man Tauba macht. Ja, also wenn ihr euch etwas so etwas passiert ist, ihr habt etwas falsch gemacht, weil ihr bis jetzt nicht wusstet oder andere Gründe, dann macht Tauba und reinigt euch davon, haltet euch rein, haltet all diese Gesetze ein, die der Reinheit etc. entsprechen und Allah liebt diese Eigenschaften. Und wenn wir doch Allah wirklich lieben, dann muss das für uns doch ungeheuer motivierend sein, dass was, Allah liebt diese Eigenschaften, die muss ich mir auf jeden Fall aneignen. Weil ich liebe ja Allah und ich möchte so werden, wie er mich haben möchte. Und wenn Allah das liebt, dann werde ich auch versuchen, so zu werden. So müssten wir denken, wenn wir denn wirklich Iman haben. Nisa'ukum harfun lakum, fa'tu harfakum anna shi'tum. وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. Eure Frauen sind ein Saatfeld für euch. So kommt zu eurem Saatfeld von wo oder wann ihr wollt. Dieses Anna kann von wo heißen oder auch wann. وقدموا لأنفسكم und schickt für euch selbst voraus und fürchtet Allah und wisst, dass ihr ihn wahrlich Treffende seid. Und gebt frohe Botschaft oder verkündet frohe Botschaft den Gläubigen. Die Frauen werden hier für die Männer als Saatfeld beschrieben. Mit anderen Worten, Frauen sind nicht nur ein Lustobjekt. Ja, also viele Frauen kommen ja und lesen den Koran oberflächlich ohne die Kenntnis der Sunna und vielleicht auch sogar schon an sich mit der Einstellung, dass man ja Fehler finden möchte. Und sie sagen dann, was, wir sind ein Ackerfeld und Allah hat uns als Ackerfeld beschrieben und uns erniedrigt damit und a'udhu billah und beklagen sich. Aber wenn wir ein bisschen darüber nachdenken, ein bisschen Wissen über die Sunna auch des Propheten Sallam haben und den gesamten Kontext des Koran sehen, wie wir schon oft gesagt haben, den Koran muss man immer als Ganzes verstehen. Man kann nicht eine Sache rauspicken, am besten noch den Teil eines Verses, noch nicht mal den ganzen Vers, und daran dann die gesamte Weisheit des Islam festnageln. Nein, das wäre unfair, das macht man mit keinem anderen Buch, das macht man mit keiner anderen Lehre auf dieser Welt, dann warum diese Ungerechtigkeit mit dem Koran praktizieren? Wenn wir jetzt bei diesem Beispiel oder bei dieser Beschreibung einen Weg nachdenken. Was ist das Verhältnis von einem Landwirt zu seinem Feld? Ist es etwas, was er vernachlässigt, was ihm nichts bedeutet, was er auch schlecht behandelt, weil er keinen Nutzen darin sieht? Ist es etwas, wofür er keine Zeit, keine Energie, kein Geld investiert, weil es ihm völlig egal ist? Nein, im Gegenteil. Ein Saatfeld oder ein Stück Land ist für den Landwirten, oder für den, wir können auch sagen Bauern, ist etwas ungeheuer Wertvolles. Wenn nicht sogar die Basis seiner Existenz. Also er hängt ja davon ab. Sein Erfolg und sein Überleben hängt von der Fruchtbarkeit und von dem guten Gedeihen und der Pflege dieses Stück Landes ab. Also er investiert viel Pflege in dieses Stück Land. Unkraut jäten, sauber halten, früh aufstehen, hingehen, die Saat auswerfen, dann immer wieder gucken, ob auch nicht Raben gekommen sind und das wieder weggepickt haben. Also Allah Alam, ich weiß jetzt auch nicht genau, was ein Bauer eigentlich genau tut, weil wir leider nicht mehr so natürlich heute aufwachsen und das alles mitkriegen können. Aber die Leute, die davon ein bisschen Ahnung haben oder das Wenige, was wir so mitbekommen, über deren Arbeit, ist vor allem, dass es etwas unglaublich Wichtiges für sie ist. Also wie letztens zum Beispiel wurde auch gesagt, weil es so wenig geregnet hatte, dass die Bauern sich so Sorgen machten über ihre Ernte. Also sie sind jeden Tag zum Feld und haben nochmal extra Wasser gegeben, aber doch waren sie besorgt, weil das nicht genug war an Wasser. Und also ihre Hauptsorge bestand zu diesem Zeitpunkt, wie geht es meinem Feld? Ja, weil es so wichtig für sie war. Also er investiert viel Pflege, viel Zeit in dieses Feld. Er hat große Hoffnungen, was die Früchte angeht. Er liebt dieses Feld da sehr, weil er abhängig davon ist. Also das alles ein sehr schönes Verhältnis. Wir reden da niemals von Unterdrückung oder von, im Gegenteil, es werden Kriege geführt, um ein Stück Land zu erwerben. Also die früheren Kriege, wenn ihr in der Geschichte lest, waren meistens um Landbesitz. Ja, weil es sowas von wertvoll ist. Und hier erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala, also eure Frauen sind ein Feld für euch. Und das, wie Ibn Abbas radiallahu anhu sagt, damit ist auch natürlich die Schwangerschaft gemeint. Also genau wie ein Feld Früchte bringt, nachdem man dort, diese Samen gesetzt hat. Und dann natürlich nach der richtigen Pflege und dem richtigen, richtigen Aufpassen darüber, dann kann es eventuell zu einer guten Ernte, zu guten Früchten kommen. Genauso sind auch die Frauen die Träger von den Kindern dieser Männer. Also sie tragen eure Kinder in sich. Sie sind wie ein, die Schwangerschaft läuft in ihnen ab. Sie tragen das Kind, sie bringen das Kind zur Welt. Und damit wird also auch gesagt, dass die Ehe im Islam oder laut Verständnis des Koran nicht nur Spiel oder Befriedigung der Triebe sind, sondern die Frauen dienen nochmal, sind nicht nur Lustobjekt oder müssen auch ewig schön und wie es hier in der Werbung und überall immer dargestellt wird, dass Frauen halt nur diesem einen Zweck dienen, super aussehen und beeindruckend sein, was ihre Äußerlichkeit angeht. Nein, sie sind ein Saatfeld für euch. Mit anderen Worten, wenn ihr eine Ehe mit ihnen eingeht, dann soll das auch ernsthaft sein. Ihr sollt auch eine feste Ehe beabsichtigen, eine Gründung einer Familie beabsichtigen. Ja, die Gründung einer Familie beabsichtigen. Eure Frauen sind ein Saatfeld für euch. Sie sollen oder sie haben die von Allah diese Gabe bekommen, dass sie eure Kinder für euch tragen können, austragen können, die Mütter eurer Kinder werden. Das ist ja auch wieder eine ganz andere Stellung, als wenn man nur sagt, ja, die dient nur deiner Befriedigung. Bitteschön. Ja, wie es hier in der Gesellschaft überall angepriesen wird, dass die Frau ja nur diesen Zweck sich dafür schön machen soll und sich dafür anziehen oder eigentlich nicht anziehen soll und nur diesem einen Zweck dienen soll und für Werbung und etc. überall missbraucht wird, weil sie ja nur diesem einen Zweck dient. Nein, so soll es nicht sein. Sie soll, wenn ihr denn mit ihnen eine Ehe eingeht, sollt ihr auch feste Absichten haben und ihnen auch Kinder schenken. Und die Frauen sollen auch sich dieser Aufgabe nicht diese Aufgabe stellen. Und natürlich, Familienplanung ist jetzt ein ganz anderes Thema. Darum geht es hier nicht. Hier geht es nur um die allgemeine Ansicht über die Ehe oder über die allgemeine Ansicht. Und wie Allah auch weiter sagt, geht es um einen anderen Punkt auch, dass eure Frauen sind ein Saatfeld für euch. فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ. So kommt zu eurem Feld, von wo oder wie ihr wollt. Und dazu gibt es einen Hintergrund. In Ibn Kathir wird zitiert, dass Sahih Muslim, dass die Juden auch zu sagen pflegten, dass wenn jemand mit seiner Frau Verkehr hat, und zwar von der Rückseite Verkehr hat, aber sie meinten den Vaginalverkehr, aber von der Rückseite, dann wird das Kind schielend zur Welt kommen. Also solche Traditionen und solche Aberglauben hatten sie verbreitet und die Muslime wussten jetzt nicht, wie sollen wir damit umgehen, und daraufhin wurde diese Eier offenbart, dass nein, kommt zu euren Frauen von wo ihr wollt, solange es nicht die unerlaubte Art und Weise ist, die wir vorhin besprochen haben. Solange es die erlaubte Art und Weise ist, könnt ihr von wo ihr wollt zu euren Frauen kommen, denn sie sind ein Saatfeld für euch. Und das ist ja auch in dieser körperlichen Hinsicht das Recht der Frau gewahrt wird, dass sie nicht nur missbraucht wird für die Befriedigung des Mannes, sondern auch ihr Recht, durch diese richtige Art und Weise des ehelichen Verkehrs zu pflegen, auch ihr Recht gewahrt wird. In Ibn Kathir wird auch noch näher erklärt, dass die Muhajirin, als sie nach Medina auswanderten, fanden sie dort die Ansar-Frauen, also sie heirateten dann natürlich ein in die Ansar-Frauen, die in Medina schon ansässig waren, und diese Ansar-Frauen hatten von den jüdischen Frauen eine Sitte übernommen, und diese Sitte war halt, wie wir eben sagten, dass die Juden halt sagten, dass wenn man den ehelichen Verkehr von der Rückseite pflegt, dann würde das Kind schielend zur Welt kommen. Und eine Ansar-Frau sagte dann halt zu ihrem Ehemann, dass nein, ich werde das nicht dulden, bis dass du den Propheten sallallahu alaihi wasallam darüber gefragt hast. Und daraufhin wurde diese Eier offenbart als Erklärung, dass nein, unerlaubt ist nur diese eine Art und Weise, die wir vorhin als kleine Liwata, als kleine homosexuelle Art und Weise beschrieben haben. Und die andere Art und Weise ist okay, solange es durch die natürlichen Wege praktiziert wird, ist also Rückseite oder Vorderseite nicht wichtig, oder ist das den einzelnen Menschen überlassen. Und woran soll man noch denken während dieser ganzen Erklärung von Allah? وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ, und schickt für euch selbst voraus. Und damit sind im Allgemeinen die guten Taten gemeint. Also denkt auch an morgen. Denkt auch nicht nur, weil hier ging es ja ganze Zeit um die, natürlich ehelicher Verkehr, hat natürlich mit der Befriedigung der Triebe zu tun. Und deswegen wird jetzt hier nochmal gesagt, denkt auch an morgen, denkt vor allem an Akhira, qaddimu li anfusikum, schickt für euch selber voraus, vergisst auch nicht den Gottesdienst, die Ibada. Ibn Abbas radiallahu anhu sagt in Bukhari, in Ibn Kathir wird das erwähnt, dass er sagt über وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ, das heißt, Allahs Name zu erwähnen, indem man sagt Bismillah, bevor man den ehelichen Verkehr pflegt. Und Bukhari berichtet auch von Ibn Abbas, dass Rasulullah sagte, dass wenn einer von euch ehelichen Verkehr mit seiner Frau pflegen möchte, soll er sagen, Bismillah, Allahumma jannibna shaytana wa jannib shaytana ma razaqtana. O Allah, halte uns fern von Shaytan und halte Shaytan von dem fern, was du uns gewährst, also mögliche Nachkommenschaft. Denn wahrlich, Shaytan, also was passiert da, wenn man diese Dua gemacht hat? Wenn geschrieben ist für sie, dass sie ein Kind haben durch diese Zusammenkunft, wird Shaytan nicht fähig sein, ihm zu schaden. Also so eine große Sache, subhanallah, wenn man auch in dieser Hinsicht, also es ist ja rein weltlich, jetzt eine rein weltliche Angelegenheit, ist ja wirklich die Befriedigung der Triebe. Wenn man da auch noch an Allah subhanahu wa ta'ala denkt, dann hat man so einen großen Schutz von Shaitan für sich sicher. Muqaddimu li anfusikum kann auch die gute Nachkommenschaft gemeint sein. Wie Jaza'iri sagt, rechtschaffene Kinder, die für dich Dua machen und für dich dann Sadaqa sind, für dich also weil du sie gut erziehst und weil du an ihnen auch Belohnung kriegst, daran soll man auch denken. Mit anderen Worten, der eheliche Verkehr soll auch, und natürlich, wie gesagt, Familienplanung ist ein anderes Thema, dass man vielleicht jetzt noch nicht Kinder möchte oder nicht so schnell hintereinander Kinder möchte, das ist ein anderes Thema. Hier geht es nur darum, dass an sich der eheliche Verkehr nicht nur den Trieben dienen soll oder Befriedigung der Triebe dienen soll, sondern auch Familiengründung, Ernsthaftigkeit, Kinder in die Welt setzen, auch ein Grund sein soll. Und deswegen auch der eheliche Verkehr nur auf die natürliche Art und Weise praktiziert werden soll und nicht auf die Art und Weise der Homosexuellen. Wie wir in Hadithen auch schon gelesen haben, dass Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, so ein Mann wird nicht angeschaut von Allah am Yawm al-Qiyamah, der so etwas praktiziert. In einem Hadith heißt es auch, dass von Ahmad, dass Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, wahrlich, Allah schämt sich nicht von der Wahrheit, dreimal sagte er das, kommt nicht zu den Frauen pflegt nicht den Analverkehr mit euren Frauen. So ungefähr sagte er in einem Hadith. Und wir wissen, Rasulullah war schamhafter als eine Jungfrau in ihrem Gemach. Und nichtsdestotrotz, weil es halt die Wahrheit ist, weil vor diesen Dingen gewarnt werden muss, weil ansonsten das sich in der Gesellschaft ausbreiten wird. Deswegen hat er in diesem Fall eher die Wahrheit gesprochen, als dass er schamhaft nicht darüber gesprochen hätte. Gut. Und schickt für euch selbst voraus, mit guter Nachkommenschaft, guten Taten, mit der richtigen Art und Weise, mit Abstand halten von Haram und dem Praktizieren von Halal etc. Und fürchtet Allah, wie der Taqwa. Ich habe mir schon gesagt, dass Allah subhanahu wa ta'ala dieses Taqwa, das werden wir jetzt weiterhin auch merken und haben auch die ganzen letzten Ayat, in den ganzen letzten Themen auch schon gemerkt, wo es um Hajj und Fasten und so verschiedene Dinge ging, dass immer wieder dieser rote Faden immer wieder durchgehend da war, nämlich die Gottesfurcht gegenüber Allah, wattaqullah, und Allah zu fürchten, das Bewusstsein um seine Zufriedenheit und das Bewusstsein um seine Unzufriedenheit zu haben, das ist der rote Faden in all diesen Dingen. Ja, Gesetze müssen auch sein und die Pflichten müssen erledigt werden, Haram und Halal muss geachtet werden, aber all das muss durchwirkt sein und durchlebt sein, all diese muss Leben verliehen werden durch Taqwa gegenüber Allah. Wa'alamu annakum mulaqu, und wisst, ihr werdet ihn gewiss treffen. Also, wir sind auf dem Weg dahin, Allah subhanahu wa ta'ala zu treffen. Mulaqu heißt wörtlich Treffende. Also ihr seid, mit anderen Worten, ihr seid auf dem Weg dahin. Also jede Minute, die vergeht, führt uns näher an diesen Termin, nämlich irgendwann gegenüber Allah zu stehen. Und keiner von uns weiß, wie schnell das geschehen kann. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ, und verkünde frohe Botschaft den Gläubigen, die all das achten, was Allah ihnen hier gelehrt hat. Und natürlich kann man auch sagen, ach, das sind doch Kleinigkeiten und mein Gott, muss ich jetzt hier auch in meiner Privatsphäre diese Gesetze achten? Oder wie, astaghfirullah, anstatt dass wir sagen, wie dankbar können wir sein, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns sogar in diesen, in Anführungsstrichen, Kleinigkeiten die beste Art und Weise lehrt und uns sogar in diesen Dingen lehrt, wie wir Allahs Belohnung kriegen können. Obwohl das wirklich, das sind ja, wie die Sahaba Rasulullah s.a.w. einmal fragten, ja Rasulullah, einer von uns befriedigt seine Triebe und wir kriegen Belohnung von Allah. Und der Prophet s.a.w. antwortete, dass ja, hätte er das auf Haram-Art und Weise gemacht, dann hätte er Sünde angerechnet bekommen, hätte er Strafe bekommen. Deswegen, wenn er auf Halal-Art und Weise macht, kriegt er Belohnung. Und wie, also was kann barmherziger sein als so eine Regelung, dass wir, nur weil wir es richtig machen, und wir haben auch noch, also wir haben selber etwas davon, aber nur weil wir uns an Allahs Gebot halten, kriegen wir auch noch Belohnung dafür. Subhanallah. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم, und macht Allah nicht zum Hinderungsgrund für eure Schwüre. Für eure Schwüre, die sagen, أن تبروا وتتقوا وتصلحوا, dass ihr schwört, dass ihr nicht gütig sein wollt, nicht gottesfürchtig sein wollt und nicht Frieden stiften wollt. Bene nas, zwischen den Menschen. Wallahu samiyun alim, und Allah ist allwissend und allhörend. Also ihr sollt nicht Allah, bei Allah schwören. Hier steht, macht Allah nicht zum Hinderungsgrund. Orda ist, man kann auch sagen, wie ein Schild. Orda ist Schild, Ard ist etwas vor sich stellen, um etwas nicht an sich ranzulassen, wenn ihr, so ungefähr. Also etwas als Hindernis zwischen sich und etwas zu stellen. Also stellt nicht Allah vor euch, nehmt Allah nicht als Schild. Mit anderen Worten, schwört nicht bei Allah, das ist damit gemeint, dass ihr nicht Frömmigkeit und Gottesfurcht üben wollt, dass ihr nicht zwischen den Menschen Frieden stiften wollt. Also mit anderen, kurz gesagt, schwört nicht bei Allah, dass ihr Gutes nicht mehr tun wollt. Und hier im koranischen Text steht nicht, die Verneinung steht da nicht, die ist elliptisch, also die wurde weggelassen. Das ist eine arabische Art und Weise, dass so in dieser, wenn eine Grammatik, gibt es auch im Deutschen Ellipse, sagt man, dass man etwas einfach weglässt, aber das An zeigt, dass damit gemeint ist, dass man nicht Gutes machen möchte. Also schwört nicht, macht nicht solche Schwüre, in denen ihr schwört, ich werde diese und diese Sache, die gut ist, die gottesfürchtig ist, diese und diese Sache werde ich nicht mehr machen. Zum Beispiel jemand schwört, ich werde meine Mutter nie wieder besuchen. Ja, und Mutter besuchen und mit ihr Verwandtschaftsband halten, ist natürlich eine Frömmigkeit. Oder jemand hat vielleicht Sadaqa gegeben, einer Person, und vielleicht regelmäßig, und dann passiert irgendwas und dann sagt man, ich schwöre, dieser Person werde ich nie wieder Almosen geben. Ja, und solche Schwüre soll man nicht machen. Man soll nicht schwören, von Gutem abzulassen oder Gutes nicht mehr zu tun. Wenn ihr euch erinnert an dieses Beispiel, habt ihr bestimmt in Surah An-Nur gelesen, wo Abu Bakr radiallahu an, also der Hintergrund dieser Ayah in Surah An-Nur ist, dass Abu Bakr radiallahu an als jemand, den er zuvor zu versorgen pflegte, also ihm Almosen gab, regelmäßig Almosen gab, das war einer aus seiner Familie, aus seiner Verwandtschaft, und dieserjenige war involviert darin, seine Tochter Aisha radiallahu an zu verleumden. Ihr erinnert euch an diesen Ifk-Vorfall, wo Aisha radiallahu an eine unmoralische Sache vorgeworfen wurde. Und dieserjenige war darin involviert, er hatte auch mitgeredet. Und als Abu Bakr das erfuhr, sagte er, ich schwöre, ich werde diesenjenigen keinen Penny, also nicht mehr versorgen, ich werde ihm nichts mehr geben, wie ich zuvor pflegte. Und daraufhin wurde dann in Surah An-Nur offenbart, dass man das nicht machen soll, man soll nicht solche Schwüre machen. Und Allah sagt dann am Ende der Ayah, dass liebt ihr denn nicht, dass Allah euch vergibt? Also vergebt, ist besser, dass ihr vergebt, auch wenn dieserjenige etwas falsch gemacht hat. Denn liebt ihr denn nicht, dass Allah euch vergibt? Und daraufhin hat Abu Bakr seinen Schwur gebrochen, die Ersatzleistung, Kafara dafür gegeben, für den gebrochenen Schwur, und diese gute Tat wieder aufgenommen. Und genau das Ähnliche wird also hier auch gemeint. Man soll nicht schwören, etwas Gutes nicht mehr oder nicht zu tun, wie zum Beispiel Eltern besuchen, Sadaqa zu geben oder andere Sachen, die Teil der Frömmigkeit sind. Und auch, dass man nicht für Kleinigkeiten schwören soll. Ja. Oder auch für etwas Schlechtes zu tun, Allahs Name benutzt. Ja, ich schwöre, ich werde den und den quälen oder so. Oder etwas Schlechtes, man will etwas Schlechtes tun und dafür Allahs Namen missbrauchen. Also man soll Allahs Namen in Form von Schwur nicht missbrauchen. Und wenn so etwas passiert ist, wenn man etwas geschworen hat, dann laut Hadith, wenn man etwas geschworen hat und dann man Besseres sieht, dann soll man den Schwur brechen. Diese Möglichkeit gibt es im Islam. Aber natürlich soll man nicht leichtfertig mit diesen Sachen umgehen. Dann schwöre ich halt, dann kann ich ja später brechen. Denn für diesen gebrochenen Schwur muss man eine Kafara geben. Kafara heißt so gut wie ein Löse. Also man muss sich frei machen von diesem Schwur, indem man eine Ersatzleistung gibt. Und diese ist, 10 Bedürftige zu speisen. Oder 10 Bedürftige zu kleiden, oder einen Sklaven zu befreien, oder wenn man all das nicht kann, kein Geld, keine Möglichkeit etc., dann 3 Tage zu fasten. Also alles Dinge, die nicht einfach so nebenbei gemacht werden können, ist keine Kleinigkeit. Man soll also von vornherein schon überlegen, für was man schwört bei Allah, für was man Allah zum Zeugen nimmt. In einem Hadith heißt es, Sahih Muslim, dass Rasulullah s.a.w. sagte, bei Allah, es ist sündiger vor Allah, dass einer von euch seinen Schwur durchzieht, also durchführt, indem er die Bande mit seinen Verwandten bricht, als dass er den Schwur bricht und Kafara gibt. Und die Kafara gibt, die Allah in diesen Fällen festgesetzt hat. Also es ist schlimmer, Also jetzt, wenn einer sagt, okay, ich habe aber geschworen, deswegen rede ich nicht mehr mit meiner Schwester. Ja, das ist schlimmer bei Allah, als dass du den Schwur brichst und Kafara gibst. Das wäre bei Allah angesehener, weil du nämlich etwas Sündhaftes weiter praktizierst und das soll man nicht tun. Ibn Abbas sagt zu dieser Ayah, وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ, dass das heißt, dass haltet euch nicht selber ab von etwas Gutes zu tun. Und wenn ihr so einen Schwur geleistet habt, dann brecht ihn, zahlt die Kafara. Was heißt zahlen? Also macht die Kafara und macht das Gute, die gute Tat weiter. Oder macht die gute Tat. Und in Bukhari im Muslim heißt es, dass Rasulullah s.a.w. sagte, bei Allah, wahrlich ich sehe, wenn Allah will, dann schwöre ich nicht, eine Sache zu tun und dann sehe ich etwas anderes, was besser ist als dies, außer dass ich zu dem gehe, was besser ist als das erste, wofür ich geschworen habe und den Schwur, den ich geleistet habe, löse. Also Rasulullah s.a.w. hat selber diese Einstellung auch in diesem Hadith klar gemacht, dass wenn ich von zwei Dingen etwas habe, das eine ist besser, ich habe aber für das andere schon geschworen, dann würde ich den Schwur brechen und das Bessere dann praktizieren und tun. Und genauso in Sahih Muslim sagt er es ein bisschen allgemeiner, ein anderes Hadith, der Prophet s.a.w. sagte, Man halafa ala yaminin fara'a ghayraha khayra minha falyukaffir an yaminihi wal yaf'al alladhi huwa khayr. Wer geschworen hat, einen Schwur, und dann sieht er etwas anderes, was besser ist als dieser, so soll er Kafara geben für seinen Schwur, und er soll das machen, was besser ist, was er gesehen hatte, das besser ist. La yu'akhidhukum Allahu, und wahrlich Allah ist allhörend, allwissend. La yu'akhidhukum Allahu billagwi fi aymanikum, weil Allah wird euch nicht erfassen, also zur Rechenschaft ziehen, also fassen, nehmen, billagwi für das Unbedachte fi aymanikum in euren Schwüren, sondern, walakin, yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum, Allah fasst euch für das, was eure Herzen erwarben. Wallahu ghafuru rahim, und wahrlich Allah ist allvergebend und Ghafur und Halim und nachsichtig. Also Allah fasst uns nicht, und das ist hier eine kleine Erleichterung, für Laru in unseren Schwüren. Was ist jetzt Laru? Laru heißt Unbedachtes oder eigentlich wörtlich leeres Gerede, sondern Allah fasst uns für das, was unsere Herzen erworben haben. Also es gibt mit anderen Worten verschiedene Arten von Schwur. Es gibt einmal den Schwur der Sünde, also sündhaften Schwur, dass jemand mit Absicht etwas Falsches schwört. Also er weiß, er lügt, aber er schwört es trotzdem. Diese Yamin nennt man noch Yamin al-Rumus. Rumus heißt eigentlich versinken, weil derjenige, der so einen Schwur macht, macht eine Kabira-Sünde, er versinkt in Sündhaftigkeit. Deswegen nennt man diesen Schwur so. Davon muss man tauber machen, muss man sich bereuen und die Dinge wieder klarstellen. Dann gibt es den festen Schwur, über den wir gerade gesprochen haben. Der kann gebrochen werden, aber man soll nicht leichtfertig damit sein. Kann gebrochen werden, aber man muss dann Kafara dafür geben. Wie wir gesagt haben, 10 Miskin speisen, 10 Miskin kleiden, einen Sklaven befreien oder 3 Tage fasten. Also jeweils entweder eine der 4 Möglichkeiten. Und dann gibt es, wie Allah hier in dieser Ayah jetzt sagt, den Laru fi aymanikum, den unbedachten Schwur. Und das ist entweder, dass aus der Zunge etwas kommt und man schwört dabei bei Allah und man hat keinen Willen dahinter. Wie Rasulullah das ihm erklärt oder in Tafsir erklärt wird. In Abu Dawud ist ein Hadith von Rasulullah s.a.w. Al-Laghu fil Yamin, Laghu in dem Schwur ist, die Rede eines Mannes in seinem Haus, Kalla wallahi wa bala wallahi, nein, nein, bei Allah oder ja doch bei Allah. Also dass man so in der Rede, in der alltäglichen Rede Wallahi sagt, und aber man will damit nicht schwören, das ist einfach Teil der Redeart, dann ist das dieser Laru-Schwur, für den Allah einen nicht fassen wird. Ibn Abbas sagt auch, der Laru-Schwur ist schwörend, während man zornig ist. Also man ist richtig zornig und man sieht rot, wie wir sagen würden, und dann schwört man völlig unbedacht. Auch das, sagt Ibn Abbas, ist auch ein Laru-Schwur, dafür wird Allah einen nicht fassen. Also dafür ist man nicht verantwortlich, mit anderen Worten. Genauso sagt Rasulullah s.a.w. in einem Hadith, in Bukhari und Muslim, dass wer schwört und er sagt in seinem Schwur, Billati wal Uzza, bei Lat und bei Uzza, und das waren zwei Gottheiten, zwei Götzen in der Jahiliyyah, dann soll er sprechen, also er soll dann sich erinnern und dann soll er sprechen, La ilaha illallah. Ja, und diese Aussage natürlich, sagte Rasulullah s.a.w., wie in Fath al-Bari erklärt wird, sagte er zu einigen neuen Muslimen, deren Zungen noch an die vorislamische Redeweise gewöhnt waren, und sie pflegten natürlich in der vorislamischen Zeit bei ihren Götzen zu schwören, und Rasulullah s.a.w. pflegt dann, erzog sie dann und sagte, nein, hört auf das zu sagen, sagt lieber La ilaha illallah, damit dieser Schirk ausradiert wird. Also, aber mit anderen Worten auch, für sowas fasst Allah einen nicht, für etwas, was in der Redeart oder in der Redewendung einfach enthalten ist, wie man heute auch bei den Arabern manchmal sieht, dann sagen sie auch, nee, Wallahi, ich habe die nicht gesehen oder Wallahi, das und das. Das ist ein Schwur, der nicht richtiger Schwur ist, weil er nicht absichtlich oder nur Laruschwur ist. Und Laruschwur wäre auch, das sagte Sa'idi, wenn man schwören würde, dass eine Sache so und so ist, wie zum Beispiel man schwört, dass man eine Person da und da gesehen hat. Und später stellt sich raus, das war nicht die Person, die war der Person nur sehr ähnlich. Also während dem Schwören war ich sicher, dass es so ist, aber später stellt sich raus, dass es doch nicht so war, aber ich wusste das nicht. Das würde dann auch als Laruschwur gelten, so sagte Sa'idi. Und dafür fasst Allah einen nicht, aber walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum, sondern Allah fasst euch für das, was eure Herzen erworben haben, also wenn ihr absichtlich etwas Falsches beschwört, absichtlich lügt und das mit einem Schwur untermauert, dafür fasst Allah euch, also die Absicht dahinter macht also die Tat aus. Und das deutet auch darauf hin, dass die Herztat, also eine Tat des Herzens, also auch verantwortet werden muss. Ja, also es gibt ein Erwerbnis des Herzens und das wird gewertet bei Allah. Wie zum Beispiel jetzt, gute Niyyah ist ja auch in dem Herzen. Trotzdem, obwohl sie nicht fassbar ist, wir äußern sie nicht manchmal, trotzdem wird sie von Allah anerkannt, wir kriegen Belohnung für die gute Absicht. Genauso auch die Liebe zu Allah ist ja auch eine Tat des Herzens. Oder wie in Surah Al-Hujurat steht, dass wahrlich, inna ba'da dhanni ithm, dass wahrlich einige von einige Dinge des Argwohns oder einige Argwohnarten sind eine Sünde. Ja, dass man seinen Argwohn zum Beispiel durch Neid oder andere Sachen oder durch Spionage noch bestätigt, das werden wir dann inshallah nochmal genau besprechen. Aber auch reine Herzenstaten, wenn ihr so wollt, trotzdem ist man dafür verantwortlich vor Allah und das gilt Ithm als eine Sünde. Also das Herz muss also richtig bearbeitet werden, dort dürfen diese Dinge nicht geschehen, dafür wird Allah uns fassen. Wallahu ghafurun halim, und Allah ist allvergebend und milde. Und weil es jetzt um Schwur geht, geht Allah SWT in der nächsten Ayah direkt über auf eine bestimmte Art von Schwur. Dieser Schwur wird, dieses Phänomen, das gab es bei den Arabern und im Islam wurde das dann an gewisse Regeln gebunden. Dieser Schwur nennt sich Ila. Der Ila-Schwur kann man auch sagen. Ala heißt wörtlich mindern. Und Wallahu alam, weil in diesem Schwur das Recht der Frau gemindert wird oder genommen wird. In der Ayah heißt es, لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةٍ أَشْهُرٍ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ. Für diejenigen, die Ila machen, يُؤْلُونَ, sie schwören Ila, von ihren Frauen, sie sollen warten 4 Monate. تَرَبَّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ, sie sollen 4 Monate warten. فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ, und wenn sie dann zurückkehren, so ist Allah wahrlich allvergebend und allbarmherzig. Im Ila-Schwur schwört ein Mann, ein Ehemann, schwört er keine eheliche Beziehung, also damit ist der eheliche Verkehr gemeint, zu seiner Ehefrau zu haben, für einen bestimmten Zeitabschnitt. Wenn der Mann diesen Schwur gemacht hat, dann werden ihm oder stehen ihm 4 Monate Zeit zur Verfügung. Wenn er innerhalb dieser 4 Monate zu seiner Frau zurückkehrt, wenn sie zurückkehren, okay, dann ist die Ehe weiter normal gültig, dann ist diese Zeit halt vorbei und die Ehe wird weiter, funktioniert normal weiter. Wenn er innerhalb dieser 4 Monate nicht den normalen ehelichen Alltag, ehelichen Verkehr mit anderen Worten, aufnimmt, dann hat die Frau das Recht. Dann wird der Frau das Recht gegeben, die Scheidung einzuholen. Also einzuholen heißt dann, dass sie dann zu einer islamischen Autorität geht, einem islamischen Richter, und ihm dann die Sache schildert und sagt, seit 4 Monaten bin ich in diesem Zustand, mir wird das eheliche Recht nicht gegeben, etc. etc. Wenn sie die Scheidung dann möchte, hätte sie jetzt das Recht, die Scheidung einzuholen. Das heißt, dieser islamische Richter stellt den Ehemann vor die Entscheidung, entweder der Ehemann nimmt die normale Ehe wieder auf, nimmt Abstand von diesem Schwur oder von dieser der Frau das Recht zu nehmen und nimmt die eheliche normale Beziehung wieder auf. Oder, wenn die Frau das natürlich möchte, kann der Richter dann den Mann dazu, den Mann dazu anhalten, die Scheidung der Frau zu geben, die Frau aus der Ehe zu entlassen. Also zum Beispiel, ein Ehemann schwört wegen Streit oder was auch immer, welche Gründe auch immer, der Ehemann schwört, keine sexuelle Beziehung mit seiner Frau zu pflegen für 2 Monate. Okay? Wenn er diese 2 Monate erfüllt, dann hat er seinen Schwur erfüllt und er muss keine Kafara dafür geben. Und es ist, und dann nach 2 Monaten sagt er, okay, ich habe jetzt entweder bereut oder die Frau hat sich gebessert, was auch immer, je nach Ehe. Nach 2 Monaten nimmt man die normale eheliche Beziehung wieder auf. Alles okay, der Mann muss auch keine Kafara geben, weil er seinen Schwur durchgezogen hat. Wenn er innerhalb der 2 Monate merkt, das ist jetzt ein Beispiel nur, 1-2 Monate, man kann natürlich auch 10 Tage schwören oder was auch immer. Wenn er innerhalb dieser geschworenen Zeit, in unserem Beispiel 2 Monate, den Schwur wieder brechen möchte, er möchte wieder ehelichen Verkehr aufnehmen, weil er bereut oder weil er das nicht mehr möchte, dann gilt das als gebrochener Schwur und er muss Kafara dafür geben. Und das ist okay, wie wir eben in der Eier merkten, dass wenn man etwas Besseres sieht, oder dann kann man diesen Schwur brechen und Kafara dafür geben. Wenn aber mehr als 4 Monate vergehen und er nicht den normalen ehelichen Verkehr wieder aufnimmt, dann hat die Frau das Recht, Talaq bei einer islamischen Autorität ist Richter einzuholen und der Mann kann dazu angehalten werden. Ibn Umar radiallahu anhu sagt sogar, wenn 4 Monate vorbei sind, dann wird er festgehalten, bis er sie freigibt, bis er ihr Talaq gibt. Weil sie hängt natürlich dann auch in der Mitte, sie ist weder eine richtige Ehefrau, weil er ihr nicht ihr Recht gibt, und sie kann aber auch nicht eine andere Ehe eingehen, weil er sie nicht scheidet. Und deswegen kommt dann der Richter dazwischen, interveniert, oder natürlich aufgrund ihres Rufens, ihrer Bitte von der Frau, und interveniert und sagt dann, okay, du Ehemann, du kannst das nicht weiter so machen, entweder du nimmst die normale eheliche Beziehung wieder auf, oder du musst sie scheiden. Und das kann dann, also manche Gelehrte sagen auch, dass wenn er sich weigert, weder das eine noch das andere zu tun, dann kann das Gericht auch eine Urkunde, Urkunde ausstellen, die Frau dann freigibt. Und da war einmal die Frage, dass was ist denn, wenn jetzt ohne diese Schwur längere Zeit kein ehelicher Kontakt besteht, das ist was ganz anderes. Das kann wegen gegenseitiger Einverständnis sein oder der Mann ist auf Reisen oder Krankheit oder irgendwas. Das ist was ganz anderes und das hat dann nichts mit Ila zu tun. Hier geht es wirklich nur um diesen Schwur. Das war eine Tradition bei den Arabern, aber im Islam ist das auch gegeben. Das kann vorkommen, dass ein Mann das macht. Und dann wird das halt im Islam wird das halt geregelt, damit die Frau nicht für unbestimmte Zeiten in einem Schwebezustand verbringen muss. Weder Ehefrau noch Geschiedene. Und damit ihr geschadet wird. Also mit anderen Worten, Allah subhanahu wa ta'ala spricht hier in die eheliche Beziehung, also höchste Privatsphäre, wenn wir so wollen, spricht hier rein, um das Recht der Frau zu wahren. Also er stellt dem Mann die Bedingung, entscheide dich in 4 Monaten, länger hast du nicht Zeit. Der Mann ist gebunden an diese Zeit, er muss sich in dieser Zeit überlegen, wie er die Frau weiterhin behandeln möchte. Und die Frau, das Recht der Frau, die Zukunft der Frau wird somit geschützt. Hier in der ersten Quelle des Islam, im Koran selber, spricht Allah subhanahu wa ta'ala über diese Sache, um die Frau und ihre Rechte zu schützen. Und das führt uns dann weiter also zum Thema Scheidung. Auch ein Teil der islamischen Gesellschaft, einer jeden Gesellschaft. Obwohl natürlich alles im Islam dafür getan wird, um die Ehen gut und fruchtbar zu machen, also ein gutes Milieu, eine gute Atmosphäre in der Ehe zu schaffen, ist der Islam trotzdem realistisch und gibt den Menschen innerhalb einer Gesellschaft auch diese Möglichkeit oder lässt sie offen, empfiehlt es nicht oder die Gesetze befürworten es nicht oder führen nicht dazu, dass die Ehen kaputt gehen. Aber in einer menschlichen Gesellschaft kann es halt, und das ist realistisch, so weit kommen, dass zwei Menschen eine Ehe nicht mehr fortführen können, aus welchen Gründen auch immer. Und Talaq wird uns jetzt ab dieser Ayah noch einige Ayat weiter begleiten. Und wir werden inshallah so viel wie möglich darüber sprechen. Aber nichtsdestotrotz, und das werde ich noch einige Male sagen, muss jeder individuelle Fall persönlich mit wissenden Menschen nochmal erörtert werden. Damit man nicht eine Sache macht, die vielleicht haram ist oder in einem Zustand verweilt, der vielleicht sündhaft ist oder falsch ist und vielleicht sogar ungültige Ehen weiterlebt oder sogar umgekehrt. Damit man sich von diesen Dingen fernhalten kann, muss jeder individuelle Fall vor Gelehrten nochmal erörtert werden, was Scheidung und andere Dinge angeht. Wir versuchen hier nur die Ayat im Koran zu verstehen. Ja? وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ, und wenn sie sich dann entschlossen, fest entschlossen haben für die Scheidung, also der Mann hat ja geschworen, diese Ila, und jetzt ist diese 4 Monate ist vorbei und der hat sich entschlossen, okay, ich will die Scheidung. Ich will diese eheliche Beziehung nicht mehr weiterführen. Ich will mich scheiden lassen. Ich will diese Frau scheiden. فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, dann ist Allah wahrlich allhörend und allwissend. Also vorher sagte Allah, فَإِنْ فَاءُ, wenn sie zurückkehren, die Ehe weitermachen, weiter praktizieren, dann ist Allah allvergebend und barmherzig. Und dann, wenn sie sich zur Scheidung entschließen, dann ist Allah wahrlich allhörend und allwissend. وَالْمُطَلَّقَاتُ, so, die Frau wird geschieden. Was ist jetzt mit den geschiedenen Frauen? Die geschiedenen Frauen, يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ, sie warten mit sich selbst, wir können in Klammern dazu setzen, mit einer neuen Ehenschließung, ثَلَاثَةَ قُرُوْ, 3 Zeitabschnitte. Die Frauen, die geschieden werden, sollen 3 Zeitabschnitte, das wird hier im Koran قُرُوْ genannt, sollen abwarten, bevor sie wieder eine neue Ehe, eventuell natürlich, das heißt nicht, dass sie heiraten müssen wieder neu, falls sie eine neue Ehe beabsichtigen, sollen sie das nicht sofort machen, sie sollen 3 Zeitabschnitte abwarten. Diese 3 Zeitabschnitte können, gibt es verschiedene Meinungen, aber die stärkere ist, dass diese Zeitabschnitte die Menstruationsblutungen sind. Also sie sollen 3-mal ihre Periode abwarten und dann ist ihre Idda, ihre Wartezeit, vorbei und sie können wieder eine neue Ehe eventuell eingehen. Andere Meinung sagt, dass diese 3 Zeitabschnitte sind die 3 Reinheitsabschnitte, also zwischen den Blutungen. Und das macht eigentlich nur einen Unterschied von ein paar Tagen, je nachdem, wann die Periode vorbei ist. Aber wie gesagt, wie wir gleich noch lesen werden, dass mehr Gelehrte der Meinung sind, dass damit die Menstruationsblutung gemeint ist. Nochmal zu dieser Ayah, فَإِنْ فَاءُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ رَحِيمٌ, dass wenn die Männer, die zurückkehren, also von ihrem Schwur, also die eheliche Beziehung wieder aufnehmen mit ihrer Frau, die Ehe weiterführen, فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ رَحِيمٌ, da steht in Ibn Kathir sehr schön, dass Allah ist allvergebend und allbarmherzig für irgendwelche Verletzungen der Ehefrau, die während der Ila vorgekommen sein mögen. Subhanallah. Also Allah vergibt, innerhalb einer Ehe kann das passieren und man soll halt das Gute weiter versuchen zu praktizieren. Ja, Quru, da sagt Ibn Jarir, überliefert, da steht in Ibn Kathir, dass Al-Qama sagte, wir waren mit Umar bin Al-Khattab, als eine Frau kam und sagte, mein Mann hat mich geschieden vor 1 oder 2 Perioden. Dann kam er zurück zu mir und ich hatte gerade mein Wasser vorbereitet, um ein Bad zu nehmen. Also ich hatte gerade 3. Mal meine Periode und dann habe ich ein Bad nehmen wollen, um wieder Reinheitsstatus zu bekommen. Und ich nahm meine und ich habe meine Kleider auch schon abgenommen und auch schon die Tür zugemacht. Also ich wollte wirklich gerade baden. Und sie wollte damit fragen, bin ich jetzt geschieden oder nicht? Also das werden wir noch lernen, inshallah, weil wenn man innerhalb der Idda die Scheidung zurücknimmt, dann ist die Scheidung quasi wieder zurückgenommen, dann kann die Ehe weiter gehalten werden. Umar radiallahu an fragte Abdullah bin Mas'ud, was denkst du? Und er sagte, ich glaube, sie ist immer noch seine Frau, solange sie nicht wieder angefangen hat zu beten. Also bevor ihre 3. Periode nicht durch ein Bad wieder beendet wurde, ist also ihr Quru, ihre drei Quru sind noch nicht zu Ende gewesen. Und Omar sagte, das ist auch meine Meinung. Und das ist auch die Meinung von Ibn Kathir zitiert, Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, Abu Darda, Ubada bin As-Samit, Anas bin Malik, Ibn Mas'ud, Mu'ad, Ubay bin Ka'ab und viele andere, Ibn Abbas, radiallahu anhu jami'an, und viele andere, die er hier erwähnt. Und er zitiert auch ein Hadith, das aber allerdings da'if ist, dass Rasulullah zu einer Frau sagte, die Istihada hatte, also die ständig Blutungen hatte. Er sagte ihr, da ist Salata ayyam aqra'ik, das lasse das Gebet die in den Tagen, wo du deine aqra'ik hast, also deine Menstruation hast. Und das nimmt er als Beweis, oder dass er sagt, dass das andere das als Beweis nehmen für, dass Quru Menstruation heißt, aber er sagt selber, das Hadith ist nicht authentisch. Wallahu alam, nichtsdestotrotz glauben die Mehrheit, dass mit Quru die Menstruation gemeint ist. Also, die Frau soll drei Menstruationen abwarten, bis sie wieder eventuell eine neue Ehe eingeht. Wenn es eine Frau ist, die noch gar keine Periode hat, ja, zum Beispiel noch sehr jung ist und ist schon geschieden, oder eine Krankheit, die hat noch nicht ihre Periode bekommen, oder in manchen Ländern, ich habe letztens gehört, in Sibirien oder so, Allahu alam, werden die Frauen sehr spät erwachsen, in diesem Sinne, also kriegen sehr spät ihre Periode, also bis 20, 22 manchmal kann es vorkommen, vielleicht weil es ein kaltes Land ist, Wallahu alam, dass es nicht ungewöhnlich ist, dass eine Frau so lange ihre Periode nicht bekommt, also wie dem auch sei, wenn sie noch jung ist oder aus welchen Gründen auch immer, wenn sie ihre Periode noch nicht hatte, dann erfahren wir aus dem Koran, soll sie 3 Monate warten. Drei Mondmonate. Oder wenn sie eine Frau ist, die keine Periode mehr hat, also ein gewisses Alter erreicht hat, dann auch 3 Monate, das steht in Surah At-Talaq. Wenn sie schwanger ist und geschieden wird, dann ist ihre Wartezeit bis zur Entbindung. Wenn noch kein ehelicher Verkehr stattgefunden hat, also man war zwar verheiratet, aber nur durch den ehelichen Vertrag gebunden, hatte noch kein ehelicher Verkehr stattgefunden, dann gibt es keine Wartezeit. Denn ein Grund für diese Idda ist vor allem auch, dass eine eventuelle Schwangerschaft nachgewiesen werden kann oder etabliert ist. Dass diese Frau ist schwanger von diesem und diesem Mann, damit man auch weiß, wer der Vater dieses Kindes ist. Nicht, dass sie eine neue Ehe eingeht und dann nicht mehr klar ist, wer wessen Vater ist. Und das ist ja ein Recht des Kindes, dass es weiß, wer sein wirklicher Vater ist. Darin soll nicht leichtfertig verfahren werden. Und deswegen wird auch jetzt den Frauen gesagt, sie sollen 3 Quru abwarten, وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ, und es ist nicht erlaubt für sie, für die Frauen, أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ, dass sie verschweigen, was Allah in ihren Mutterleibern, erschuf, إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, wenn sie denn an Allah und an den letzten Tag glauben. Also es an eine gläubige Frau steht es nicht zu, ist nicht halal für sie, dass sie weiß, was Allah in ihrem Mutterleib schafft, also sie weiß zum Beispiel, dass sie schwanger ist, und dass sie das verschweigt, weil sie, zum Beispiel, warum könnte eine Frau das verschweigen? Weil sie unbedingt von diesem Mann geschieden werden will. Oder sie möchte so schnell wie möglich wieder heiraten und dann dieses Kind dem neuen Mann zuweisen, weil sie halt, warum auch immer, dem alten Mann nicht mehr zu tun haben will oder so, oder warum auch immer, in dieser Sache soll sie an das Recht des Kindes denken. Wenn sie gläubig ist an Allah und den letzten Tag glaubt, dann hat sie das zu bedenken. Es ist nicht halal, dass sie das verschweigt. Sie muss sagen, ich bin jetzt schwanger. Und das heißt auch, das zeigt uns auch, dass in dieser Sache die Aussage der Frau allein genügt. Deswegen wird sie dazu aufgefordert, dass sie das bitte auch sagen soll, weil nur sie über diese Angelegenheiten Bescheid weiß. Sie braucht da keinen weiteren Zeugen, der sie damit bestätigt. Und das wäre auch nicht möglich, weil es natürlich ihre Privatsphäre ist. وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا. Und ihre Ehemänner sind berechtigter mit ihrem Zurücknehmen, mit dem Zurücknehmen dieser Ehefrau, in dieser Angelegenheit, wenn sie denn Aussöhnung, Frieden stiften wollen. Also die Ehemänner und das ist der frühere Ehemann, also wenn als es zu einer Scheidung kam, und der Mann bereut jetzt sein Aussprechen der Scheidung, was auch immer, Und er möchte jetzt seine quasi Ex-Ehefrau wieder zu sich nehmen. Und hier wird also gesagt, er ist berechtigter, und wir können in Klammern dazu schreiben, damit wir das besser verstehen, als dass die Frau jemand anderes heiratet, ist der Ehemann, der sie zuvor geschieden hat, berechtigter, sie wieder in die Ehe zu holen. Natürlich im Fall von Talaq, die widerrufbar ist. Die werden wir noch durchnehmen, inshallah, welcher Talaq widerrufbar ist. Aber, wie Allah SWT hier selber sagt, in aradu islaha, wenn diese Männer Aussöhnung wollen. Wenn sie zurückholen wollen, nur um sie wieder zu quälen oder um zu zeigen, dass sie ja die Macht haben oder wenn sie nicht wirklich gute Absichten haben und nicht wirklich die Ehe auf friedliche Art und Weise weiterführen wollen, dann ist das nicht okay. In aradu islaha, sie sollen das nur machen oder sie haben nur mehr Recht, sie zurückzunehmen als andere Männer, wenn sie Islah wollen, wenn sie wirklich eine gute Absicht haben, wirklich die Ehe auf rechte Art und Weise weiterführen wollen. In welchem Fall von Scheidung das ist, das werden wir nächstes Mal inshallah besprechen. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ Und für sie ist wie das, was auf sie, das ist ein bisschen kompliziert formuliert, also die Frauen haben die gleichen Rechte wie die gleichen Rechte, wie auch die Männer Rechte haben, bil ma'ruf, auf rechtliche Art und Weise, aber walirrijali alayhinna daraja, und für die Männer gibt es gegenüber den Frauen eine Stufe. Wallahu azizun hakim, und Allah ist allmächtig, allweise. All diese Gesetze, diese Stufen und diese Recht geben etc. kommt alles aus der Weisheit und der Allmacht von Allah, und damit sollen wir auch zufrieden sein. Also für die Frauen haben innerhalb einer Ehe Rechte und Pflichten, wie auch die Männer Rechten und Pflichten haben. Wie zum Beispiel, aus Hadith erfahren wir, in Sahih Muslim sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, das Fattakullaha fil Nisa, fürchtet Allah in den Frauen. Also was die Frauen angeht, fürchtet Allah. فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ Denn wahrlich, ihr habt sie genommen durch einen, als Treuegut von Allah oder durch einen Vertrag von Allah wurden sie euch anvertraut, und ihr machtet sie erlaubt für euch mit Allahs Worten. Also durch Ehevertrag habt ihr sie überhaupt halal gemacht. Also überall habt ihr Allah zum Zeugen genommen und vor Allah all das getan. Also wie könnt ihr sie schlecht behandeln? Und ihr habt ein Recht auf sie, dass sie keinen, den ihr nicht mögt, auf eurer Liege sitzen lassen. Also keinen einlassen in das Haus, mit anderen Worten, den ihr nicht möchtet. Und wenn sie das tun, dann könnt ihr sie disziplinieren. Und sie haben das Recht, dass ihr auf sie für sie ausgebt und dass ihr für sie Kleider kauft, also sie versorgt, mit anderen Worten, bil ma'ruf, auf rechtliche, auf gute Art und Weise. Also ihre Versorgung ist für euch Pflicht und ihre den Frauen ist Pflicht, dass sie eure Privatsphäre hüten und vor allem dieses bestimmte eheliche Recht vor allem hüten, keinen in das Haus, in die Privatsphäre lassen, die der Mann nicht möchte. In einem anderen Hadith heißt es, in Sahih, in Abu Dawud, ein Hadith, wo Rasulullah das auch erklärt, ja Rasulullah, was ist das Recht der Frau über einen von uns? Und der Prophet sagte, dass ihr sie speist, von dem ihr speist. Also gleiche Qualität von Essen, nicht der Mann isst sehr gute Qualität und die Frau kriegt ganz schlechte Nahrung. Nein, ihr speist sie von dem gleichen, von dem ihr speist, ihr kleidet sie von so, wie ihr euch selber kleidet, und ihr schlagt sie nicht ins Gesicht. Und ihr verflucht sie nicht oder beschimpft sie nicht, und ihr bleibt nicht fern von ihnen, außer im Haus. Ja, also von wegen diese Tür zuschlagenden Männer, die rausgehen und 2-3 Nächte draußen verbringen, nichts Fremdes in fast jeder Kultur, auch im Westen nicht. Das gibt es im Islam nicht, das darf es nicht geben. Verlassen wird, falls es mal nötig sein sollte, weil es eine Ehekrise oder ähnliches gibt, überhaupt, wenn, dann überhaupt nur im Haus. Innerhalb des Hauses, damit auch die Ehre der Frau nicht verletzt wird. Ibn Abbas radiallahu anhu sagt, in Ibn Kathir wird das zitiert, sagt er, ich mag es, oder mir gefällt es, meine Erscheinung zu pflegen für meine Frau, so wie ich es mag, dass sie ihre Erscheinung pflegt für mich. Das ist, weil Allah sagte, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ Denn für sie ist genauso wie auf sie, auf rechtliche Art und Weise. Also die Rechte, die sie haben, sind so wie die Rechte, die ihr über sie habt, auf rechtliche Art und Weise. Das Ganze soll immer auf gute, rechtliche Art und Weise, wie Allah immer wieder hier betont, geschehen und nicht die Gesetze ausbeuten, um eine nicht rechtliche, nicht gute Art und Weise einzuschlagen. Aber وَلَرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً, die Männer haben den Frauen gegenüber eine Stufe. Das werden wir ganz, ganz genau besprechen, inshallah, in Surah An-Nisa, wo Allah SWT auch ähnliche Sache sagt, wo er sagt, الرِجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَى, die Männer sind den Frauen eine, die Beschützer der Frauen oder die Erhalter der Frauen. بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ, weil Allah die einen über die anderen ausgezeichnet hat. Und weil die einen für die anderen ausgeben von ihrem Besitz. Ja, da werden wir noch genau über diese Stufe sprechen. Hier nur so viel, dass zum Beispiel diese Stufe des Mannes, weil er halt der Versorger, der Erhalter, Beschützer der Frau ist, deswegen auch das Wort der Scheidung zum Beispiel, das letzte Wort ihm ist. Also die Frau kann eine Trennung verlangen, aber das Aussprechen der Scheidung ist trotzdem dem Mann gegeben. Er spricht letztendlich die Scheidung aus und dann ist die Frau geschieden. Und das werden wir nächstes Mal, wo es um Talaq geht, nochmal genauer besprechen. Ja, wie gesagt, über Talaq werden wir das nächste Mal noch genauer sprechen. Hier halt nur nochmal so viel. وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً, die Männer haben über den Frauen innerhalb der Ehe, nicht an sich, innerhalb der Ehe eine Stufe. Wie gesagt, wir werden das noch genau besprechen, aber wie gesagt, hier ist keine Stufe des Iman oder der Belohnung oder der Wertigkeit gemeint, also dass Männer sind besser als Frauen. Da sind wir auch sehr empfindlich, also deswegen muss man das auch sagen. Hier ist halt innerhalb der Ehe gemeint, ist innerhalb der ehelichen Gemeinschaft, weil der Mann finanziell, schutzmäßig mehr einsteht. Also er hat die Verantwortung. Er hat die Verantwortung für dieses Unternehmen Familie, was die Versorgung angeht, was die Beschützung angeht. Ja, der Mann beschützt die komplette Familie. Die Frau wird beschützt. Der Mann versorgt die komplette Familie oder er hat die Verantwortung. Die Frau wird versorgt. Deswegen hat er auch, wenn er quasi der Unternehmer ist von diesem Unternehmen, hat er auch das Vorstandsrecht, was natürlich nicht heißt, dass die anderen Mitglieder der Familie unmündig sind. Genauso zum Beispiel auch innerhalb von Eltern und Kinder, wenn Kinder schon ein bisschen älter sind, haben auch die Eltern das letzte Sagen. Das heißt aber nicht, dass die Kinder unmündig wären oder dass ihre Meinung nichts gilt. Ja, das ist nur eine Aufteilung der Rechte. Andererseits ist die Mutter, wenn ihr das Hadith gehört habt, das können wir nochmal genauer sagen, inshallah, die Mutter drei Stufen über den Vater. Also innerhalb der Rolle als Eltern ist die Mutter wieder angesehener oder höhere Stufe als der Mann. Ja, und das heißt natürlich nicht, dass der Vater nichts wert ist. Das ist nur eine verschiedene Aufteilung, um das Unternehmen besser am Laufen zu halten. Und das werden wir inshallah noch genauer besprechen. Ja, das reicht dann für jetzt. Nächstes Mal geht das Thema Talaq weiter, wo noch vielleicht Fragen geklärt werden können. Und wie gesagt, nichtsdestotrotz, falls einem so etwas, und Allah möge uns alle beschützen, so etwas passiert, eine Scheidung oder ähnliches im Leben, kann so etwas passieren, dann sollte man auf jeden Fall seine persönliche individuelle Lage nochmal mit einem Gelehrten besprechen, damit man auch wirklich alles so macht, wie es von Allah vorgeschrieben ist. وجزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك